Hallo an alle Zuhörer. Bevor wir anfangen, muss leider gesagt werden, dass der Gast diesmal ein kleines Audioproblem hat. Man hört im Sound so ein leichtes Knötern. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Es war nicht möglich, das irgendwie rauszukriegen. Deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht uns. Nächstes Mal wird es hoffentlich besser. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des Nerd Talks Podcasts. Heute wollen wir über die Faszination Cosplay sprechen. Und weil wir auch von diesem Thema, zumindest zu großen Teilen mal wieder, überhaupt keine Ahnung haben, haben wir uns gedacht, was ist denn einfacher, als wieder Gäste einzuladen? Deswegen möchte ich einerseits heute unsere Mitmoderatorin Ronja begrüßen, die ihr noch nicht kennt, aber die jetzt zum Programm gehört. Und unseren wundervollen Gast Laura, die sich uns heute als Cosplay-Expertin präsentieren wird. Natürlich Hello. Ist auch wieder mein toller Co-Host Leon dabei.
Hi.
Ja, da würde ich mal sagen, Ronja, wenn du noch ein, zwei Worte zu dir sagen möchtest, ist das jetzt deine Bühne?
Ja, hallo. Hier bin ich. Ich werde vielleicht häufiger da sein. Hi!
Ja, denn Ronja ist auch Teil des Nerd Talks Teams und tatsächlich kam Ronja damals im Januar oder Februar 2018 sogar, auf die Idee, Nerd Talks zu gründen. Also der ganze Kram, den ihr jetzt hier von uns seht, lesen und schauen könnt, ist eigentlich auf Ronjas Mist gewachsen.
Patient Zero. Und dann hat sie uns infiziert und dann hat es uns komplett überwältigt.
Ja, nur haben wir sie quasi bis jetzt mit noch keinem Thema hinterm Ofen vorlocken können. Aber heute ist es soweit. Heute ist Ronjas Premiere.
Heute kann ich tatsächlich etwas zum Thema sagen und dachte, vielleicht schneide ich rein und sage Hallo.
Wir freuen uns auf jeden Fall. Und unseren Gast wollen wir natürlich auch noch vorstellen und nicht vergessen. Und das ist Laura. Laura, sag
Hallo.
Mal auch was zu dir.
Hallo, ich bin Laura. Ich werde hier so groß als Experte angekündigt. Ich bin, glaube ich, einfach nur sehr lange schon dabei, in Anführungsstrichen, in der Cosplay-Szene. Und da kriegt man natürlich ein bisschen was mit. Seit 2005 cosplay ich selber. Fotografiere ganz viel Cosplay. Würde mich jetzt auch als Nerd bezeichnen. Also denke ich, bin ich hier ganz, ganz guter Gesellschaft.
Perfekt. Gut, dann haben wir, glaube ich, unsere Vorstellungsrunde soweit auch schon abgehakt. Und fangen wir, glaube ich, direkt an mit dem Kreuzfeuer, weil den Begriff habe ich in der letzten Folge mit Kevin eingeführt und ich finde, auch wenn Leon den ein bisschen brutal findet, finde ich den immer noch gut. und dann fangen wir gleich mal damit an. Ja. was für dich Cosplay ist, so im weitesten Rahmen, was es für dich bedeutet, warum du es machst, was dich daran fasziniert?
Ich
wenn
jetzt?
Man darauf so eine ja, wenn man darauf so eine einfache Antwort geben kann.
Ich glaube, nee, eine einfache Antwort kann man darauf nicht geben. Cosplay ist für mich erstmal ein sehr großes Hobby, was ich schon lange betreibe, neben ganz vielen anderen kreativen Fandom-Hobbys, um das mal unter so einen großen Umbrella-Term zu fassen. Es bedeutet für mich, meine Liebe zu einem bestimmten Charakter in einem bestimmten Fandom auszuleben, kreativ zu arbeiten, Sachen umzusetzen, in eine andere Rolle auch zu schlüpfen. Wobei für mich der Kostümteil, also der Cos-Teil von Cosplay, ein größerer Teil ist als der Play-Teil. Das ist ja auch von Cosplayer zu Cosplayer unterschiedlich, glaube ich.
Ja, ich glaube, da müsste man, also für Leute, die sich jetzt in der Cosplay-Materie nicht so ganz auskennen, vielleicht den Begriff noch mal ein bisschen auseinanderbrechen. Wenn ich hier bei irgendwas einen falschen Begriff benutze, Laura, dann klär mich bitte auf oder unterbrich mich.
Schrei ich dazwischen.
Sehr schön. Cosplay setzt sich ja zusammen aus Kostüm und Play, weil du verkleidest dich als ein bestimmter fiktiver Charakter oder eventuell auch nicht fiktiv, das ist ja in erster Linie erstmal egal. Und im besten Fall spielst du diesen Charakter ja auch. Deswegen,
genau.
Ne?
Dafür kostümieren, steht dann das Play.
Genau, kostümieren und spielen. Nur kriegt man natürlich von den meisten Cosplay-Events oder Fotografien oder so, kriegst du ja den Play-Aspekt gar nicht groß mit, weil es sind ja Stillleben, sind Fotografien.
Ja, deswegen, wobei du auch auf Fotos natürlich den Charakter ja verkörpern musst. Also ja, du musst ihn ja trotzdem irgendwie einfangen und wiedergeben. Deswegen denke ich schon, dass der Playteil auch auf Fotos rüberkommt. Auf Conventions wahrscheinlich eher nicht so, wenn man da einfach so quer durchläuft, dann sieht man nur die ganzen komisch angezogenen Menschen in bunten Kostümchen. Ja, aber ich denke, also gerade auf Fotos ist Play auch wichtig.
Hm. Du hattest jetzt gleich beim Begriff Cosplay noch so Sachen gedroppt wie Fandom und was war da noch dabei? Also waren noch so ein paar andere Begriffe dabei, vielleicht einfach nur, wie gesagt, für Leute, die nicht so in der Materie drin sind, weil wir uns ja hier mit den anderen Folgen, glaube ich, größtenteils an einen Gamer gerichtet haben, dass du da noch so ein paar Begrifflichkeiten klärst. Sollte man kennen, ja.
Genau, kann quasi alles sein. Ich kann Fan von einer bestimmten Serie sein, von einer Buchreihe, von einem bestimmten Filmuniversum. Also ein Fandom ist erstmal nur alles, was das Fan-Sein von einer bestimmten Sache einschließt. Was habe ich noch gesagt? Ich höre mir selber beim Reden meistens nicht zu, deswegen.
Das ist sehr gut. Nee, da war noch irgendein Begriff dabei, aber mein Gott, wenn sie es nicht wissen, dann sollen sie es entweder googeln oder uns fragen.
Genau, benutzt doch Google. Ihr seid doch bestimmt alle erwachsen. Einfach mal google.com und dann oben in die Suchleiste.
Aber wie wird's denn geschrieben?
Nein. Ja, zur Not nach Gehör.
Google weiß schon, was du meinst.
Hast du denn ein aktuelles Lieblingsfandom, in dem du dich gerne bewegst?
Ich bin tatsächlich lange in kein neues Fandom reingekommen, aber momentan hat mich Haikyuu extrem eingesaugt. Das ist der erste Sportanime, den ich geguckt habe.
Das ist der Handball, oder?
Volleyball.
Volleyball.
Okay.
Ja, genau.
Weil Netflix ist wahrscheinlich der ein oder andere schon mal drüber gestolpert. Ich habe ihn mir noch nicht angeschaut. Du sagst, das ist lohnenswert.
Ich kann ihn nur empfehlen. Die Charaktere sind alle so liebenswert und das ist super spannend. Es ist richtig, richtig spannend. Ja, das hat mich ein bisschen eingesogen und ich bin gleich zu lauter so tollen Fanaktivitäten wie Zeichnen und Fanfictions schreiben und sowas übergegangen und ja, ich versinke.
Aber noch kein dann Cosplay. Gleich das volle Programm.
Das volle Programm, aber noch kein Cosplay.
Da war es in Planung?
Tatsächlich nicht. Ich habe eine Weile jetzt nicht mehr gecrossplayed, was auch ein sehr interessanter Cosplay-Begriff ist, den wahrscheinlich jetzt so die typischen Gamer nicht kennen. Crossplay ist halt quasi wie Cosplay und Crossdressing, also wenn man sich als Charakter des anderen Geschlechts verkleidet. Habe ich früher ganz, 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 ganz viel gemacht. Ich habe eigentlich nur Jungs gecosplayt und in letzter Zeit aber eher Mädchen. Aber im Sportanime um eine junge Volleyballmannschaft müsste ich ja doch wieder crossplayen. Ja, ich glaube, so Sportanime bin ich auch nicht körperlich der Typ, bei dem ich mich da wohlfühlen würde.
Und die tragen alle so orangenschwarze, orange-schwarze Trikots, nicht wahr? Ja, gut.
Und sehr kurze Höschen.
Ja gut. Das ist, glaube ich, dann dem Volleyball geschuldet.
Natürlich, natürlich. Ich meine, wenn man 3,10 Meter in die Luft springt, dann muss man schon Wadenmuskulatur haben.
Oh ja. Kann man die dann schminken, oder?
Die Wadenmuskulatur?
Ja.
Kann man bestimmt versuchen. Stimmt. Ist wahrscheinlich jetzt für eine Convention nicht so nachhaltig. Aber ich kenne durchaus Leute, die sich Bauchmuskeln schminken.
Ja, ich musste gerade an 300 denken. Hatten die das für den Film nicht gemacht?
Ja, klar.
Das ist ja so der Klassiker. Machen ja auch die ganzen Fitness-Leute auf ihren Fotos. Da wird ja erstens nachbearbeitet und zweitens noch schön aufgepinselt, damit alles steinhart aussieht. Aber ich glaube, wir schweifen ab. genau, also für alle, die das Thumbnail gesehen haben, was wir für diese Folge produziert haben, für alle, die uns auf Spotify hören. Ich glaube, Apple Music hat das gar nicht. Und bei den anderen Dienstleistern bin ich mir nicht sicher. Aber ihr sollt uns ja eh auf Social Media folgen. Und da seht ihr die Thumbnails immer. Haha, wieder schamlose Eigenwerbung gemacht. Seht ihr auch ein paar Bilder von Laura. Und wir werden in dem Beitrag, den wir da wieder zur Folge machen, wahrscheinlich auch noch ein, zwei Bilder mit reinpacken. Aber worüber sie mich aufgeklärt hatte, das Bild oben rechts auf dem Thumbnail ist tatsächlich kein Cosplay-Bild, sondern ein Lolita-Bild. Mhm. Und da können wir gleich mal zu unserem nächsten Topic kommen. Kannst du uns mal so in vielleicht 3, 4, 5 Sätzen, je nachdem, den Unterschied erklären für, wie gesagt, wieder alle, die nicht drin sind in der Materie. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Cosplay und Lolita? Weil ich muss sagen, als ich die Bilder rausgesucht habe, hätte ich jetzt im ersten Moment nicht erkannt, dass das ein großer Unterschied ist. Es sah halt einfach cool nach Halloween aus. Deswegen dachte ich mir, safe, nehme ich. Ja.
Also genau bei dem Bild, was du jetzt ausgesucht hast, ist der Unterschied auch ein bisschen fließend, weil das Outfit, was ich zusammengestellt habe, schon sehr kostümig aussieht, aber prinzipiell ist Lolita ein Modestil. Der kommt aus Japan, orientiert sich halt an viktorianischer und Rokoko-Mode und ist halt einfach nur ein Modestil. Das hat nichts mit einem Charakter zu tun, das ist kein Kostüm, es sieht natürlich sehr, sehr ausgefallen aus. Und man sieht es auch viel, wenn man auf Conventions unterwegs ist, also die kleinen Mädchen in den süßen, rüschigen Kleidern, das sind Lolitas. Ja, und da es halt kein Kostüm ist, fällt es nicht in die Kategorie Cosplay rein.
Na gut, aber wie du ja meintest, die Übergänge können da sehr fließend sein. Vor allem, wenn du theoretisch eine Lolita cosplayst.
Gibt es tatsächlich auch.
Da wird es dann richtig schwierig.
Naja, man erkennt den Unterschied schon, weil so ein Markenkleidungs-Lolita-Stück sieht schon anders aus als so ein gezeichnetes von einem Anime-Charakter. Aber es gibt durchaus Animes, die sich an diesem Stil auch orientiert haben. Also das typischste Beispiel dürfte Rosen Maiden sein. Oder auch Black Butler hat viel, was so an Lolita-Mode erinnert. Weil es halt sich auch an diesem viktorianischen Stil orientiert, aber halt auch gleichzeitig dieses niedliche Anime-Rüschen-Monster-Zeug reinbringt. Genau, da wird es dann auf jeden Fall schwer für den Laien zu unterscheiden. Aber ja, ich bin halt auch ähnlich lange, wie ich in der Cosplay-Szene bin, auch in der Lolita-Modeszene unterwegs und da sind die Unterschiede schon deutlich zu sehen, wenn jemand Mode trägt oder wenn jemand sich verkleidet.
Ja gut, da hattest du ja gleich schon angesprochen, jetzt aber im Falle von Lolita, gekaufte Markenkleider. Mhm. Da würden wir dich mal fragen wollen, bist du eher der Typ, Kostüme selber machen oder kaufen? Und wenn ja, also ja klar, das selber machen, wenn man es kann, besser aussieht als die meisten gekauften Sachen, ist wahrscheinlich jedem klar. Vor allem, wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt hat. Die meisten Cosplay-Shops, die es im Internet gibt, sind furchtbar. Aber jetzt, wenn einerseits aus deiner Perspektive, was machst du und was würdest du sagen, wenn jemand mit Cosplay anfangen will, wo sollte der Fokus eher hinliegen, auch in Sachen Geld, wenn man da jetzt noch nicht so viel reinstecken möchte?
Also ich nehme meine Kostüme tatsächlich selber. Ich muss auch sagen, dass damals, als ich angefangen habe, der Markt für gekaufte Cosplays auch bei weitem noch nicht so groß war, wie er jetzt ist. Also ich meine, jetzt muss man ja nur noch auf Amazon gehen und findet Kostüme, die am Ende einigermaßen okay aussehen. Also gerade so ganz viel Idol-Zeug, also ne. Sagt euch Idol-Anime was?
Idols selber schon, aber Idol-Anime ist jetzt nicht.
Also ne, es gibt halt Anime, die sich mit dem Thema Idol beschäftigen, wo es dann sehr viele Mädchen in sehr vielen, sehr süßen Kostümen gibt, wird super gerne super viel gecosplayt. Und ich schweife aber schon wieder ab. Gerade da gibt es
vollkommen in Ordnung.
Gerade da gibt es sehr viele okay aussehende gekaufte Kostüme, die man halt super easy findet. Als ich angefangen habe, gab es das noch nicht. Und deswegen habe ich halt angefangen zu nähen. Habe auch das große Glück, dass meine Mutter gelernte Schneiderin ist. Das heißt, wenn ich Probleme hatte, konnte ich mich immer vertrauensvoll an sie wenden, um dann den Rat, den sie mir gibt, in den Wind zu schießen und es dann doch so zu machen, wie ich denke.
Das heißt, du hattest das ganze Equipment schon zu Hause?
Genau, richtig. Also ich musste mir keine Nähmaschine kaufen. Ich musste mir keine Hardware kaufen, also irgendwie Knöpfe, Reißverschlüsse und so. Mama, hast du das und das noch da in der und der Farbe? Ja, natürlich, mein Kind. Ist eine gute Voraussetzung auf jeden Fall. Und ja, jemandem, der neu anfängt, weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, es gibt inzwischen echt okay aussehende, auch relativ günstige Cosplays zu kaufen. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich das Ansehen von gekauften Cosplays in der Szene auch komplett geändert. Weil am Anfang war es, also so vor 10 Jahren, sage ich mal, war es so, ja, die kauft ja nur ihre Kostüme, die steckt ja gar nicht die Arbeit mit rein. Und das gehört halt auch
sie
zum Cosplay
dazu. Sie ist unwürdig.
Ja, genau so. Bewerft sie mit Steinen oder so.
Wobei man da ja auch sagen kann, dass es früher vielleicht einen Anbieter gab und wenn dann halt die Leute angefangen haben zu kaufen, dann sah halt wirklich jeder wieder andere aus. Mittlerweile hat man halt auch schon mehrere Interpretationen von Kostümen. Und es gibt ja auch total viele auf Etsy zum Beispiel, die das ja auch selbst, also nicht einfach massenfertigen, sondern du kannst es ja auch anfertigen lassen. Dann hat das Ganze ja auch wieder so einen total persönlichen Touch. Und ich finde, was für mich ein gutes Beispiel ist, was ich halt, als ich damals angefangen habe, hatte ich jetzt keine super komplizierten Cosplays gemacht, aber sowas wie Öhrchen, so Katzen- oder Wolfsohren, konnte man damals nicht kaufen oder wenn, dann wusste man, dass es irgendwann 3 Monaten aus China ankommt. Und das hat man dann halt versucht selbst zu machen. Aber wenn man jetzt mal auf Etsy nach Öhrchen schaut, sieht man, dass man irgendwie hunderte von Leuten das da draußen gibt, die sich so dachten, hey, ich kann das gut und die sehen dann auch echt schön aus und kann die halt verkaufen für gar nicht mal so teuer. Und was ich halt da sagen muss, dass unglaublich viele in der Ukraine sind. Das muss wirklich in der Ukraine, die Etsy-Händler in der Ukraine müssen das einfach, die wissen einfach, okay, es ist relativ schnell da und wir können es einfach verkaufen. Es ist unglaublich, wie viele es einfach gibt, die dieses Geschäftsmodell einfach für sich gefunden haben.
Ja, vor allem ist es ja auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt so ein Massenprodukt aus China kauft, wie du auch eben selber gesagt hast, was dann wahrscheinlich auch wieder jeder Zweite trägt, weil am Ende, auch wenn es ganz viele verschiedene Shops gibt, sind es wahrscheinlich am Ende trotzdem 2, 3 Hersteller, die es machen. Oder ob man einfach so ein richtig cooles Teil, was man selber nicht herstellen kann, in Auftrag gibt bei jemandem, der sich da richtig viel Mühe mitmacht. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist halt super in so Baukram drin und die macht super viel mit dem 3D-Drucker. Also gerade so Knöpfe, die dann genauso aussehen wie die auf der Vorlage und was weiß ich nicht alles. Oder irgendwelche kleinen Bits und Bobs, die an den Kostümen dran sind. Und sowas in Commission zu geben, ist halt schon was anderes, als es sich vielleicht aus Pappmaché selber zusammenzuklöppeln.
Da wollte ich gerade einhaken, genau das Thema Props. Also sagen wir jetzt mal ein Stab oder ein Schwert, je nach Charakter. Das wäre jetzt etwas, was du selber nicht machst. Also gibt es ja auch irgendwie so Möglichkeiten, aus so styroporartigen Stoffen oder so sowas zu schneiden. Das würdest du dann einen Auftrag geben? Oder gibst du einen Auftrag?
Also ich hasse Basteln. Ich hasse auch Leben, davon mal abgesehen.
Was? Aber
Basteln hasse ich sogar noch mehr und ich kann es halt auch einfach nicht. Und deswegen, wenn es nicht was super Einfaches ist, würde ich es in Auftrag geben. Also ich habe 2 oder 3 Mal versucht, Waffen selber zu bauen und das sah immer fürchterlich aus. Und wenn ich jemanden kenne, der sowas für einen okayen Taler schöner macht als ich, dann gebe ich das gerne in andere Hände.
Na, da wollte ich auch gerade sagen, das hatten wir in unserer letzten Folge, da haben wir über 3D-Druck gesprochen. Da haben wir ja auch ein bisschen, oder ich habe dann das Thema Cosplay noch mit reingedrückt, weil es halt ein super Anwendungsbereich für 3D-Druck ist. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, also wenn du es ein bisschen aufs Next Level bringen willst, du druckst dir eine 3D-Druckform und baust dir daraus dann, weil du daraus eine Passform, eine Gießform oder sonst was machst, baust dir dann daraus eine echte, weiß nicht, einen echten Metallstab oder ein echtes, weiß nicht, ein kleines Messerchen oder so aus einem anderen Material, ist halt voll genial. Aber nicht jeder von uns hat einen 3D-Drucker zu Hause stehen. Da könntest du an deiner Stelle...
Wobei sich das gerade echt durchsetzt, ne, in der Szene.
Ja, in der Cosplay-Szene, also in der professionellen Cosplay-Szene wahrscheinlich mehr als in der privaten, weil so ein Ding ist halt immer noch recht kostenintensiv und vor allem auch knowledge-intensiv. Du musst dich da ein bisschen da reinfuchsen, das Ding kalibrieren.
Tatsächlich, also ich habe letztens mich damit noch mal ein bisschen auseinandergesetzt, weil mich die Folge so ein bisschen gehypt hatte. Aber der Einstiegspreis ist gar nicht so hoch, aber wenn ich so an meine durchschnittliche Berliner Wohnung denke, ich wüsste nicht immer, wo ich das hinstellen sollte, weil das ist ja teilweise, sind es ja richtig große Kästen. Auf dem Schreibtisch ist kein Platz mehr, auf dem Küchentisch, den brauche ich zum Futtern. Wo stellt man sowas hin?
Na, vor allem, weil Kevin uns ja auch noch gesagt hat, das Ding muss ja, also erstens ist es laut, weil so ein Drucker, ne, der drückt da heißes Plastik raus und zweitens die Dämpfe. Also du solltest ja im besten Fall, wenn das Ding druckt, nicht im gleichen Raum sein und wenn, dann bitte schön mit Fenster offen. Das ist in manchen Berliner Wohnungssituationen, die jetzt nicht unbedingt ein eigenes Hobbyzimmer haben, schon ein bisschen schwierig. Denn du stellst das Ding ins Bad oder so, aber auch da nervt's.
In die Badewanne damit.
Da kann man
wenigstens, wenn es zu heiß wird,
kühlen.
Ja, das stimmt. Ich kenne tatsächlich aber ein paar Leute, die extra für solche Zwecke ein Hobbyzimmer eingerichtet haben. Also zum Nähen und zum Drucken und zum Basteln. Und was weiß ich nicht alles, die planen das bei der Wohnungssuche quasi mit ein.
Das ist dann wahrscheinlich ein essentieller Teil einfach des Lebens. Und
ja,
ist das,
ja, also gerade wenn man viel auch an Wettbewerben teilnimmt, auch an internationalen Wettbewerben, dann, ja.
Hast du Wettbewerbserfahrung?
Nee, gar nicht. Mm-mm.
Nicht mal so ein kleiner irgendwie auf einer Convention oder so?
Ich überlege gerade. Nee.
Mein Problem ist, ich habe halt hab selber keinem Cosplay-Wettbewerb mal beigewohnt, aber ich muss mal an die BlizzCon denken. Da habe ich immer den Zusammenschnitt gesehen. Das war auch immer total faszinierend, womit da die Leute dann auf die Bühnen gekommen sind, wo es dann wirklich übergroße Kostüme gibt oder diese ganzen Warhammer Space Marines, die halt wirklich doppelt so groß sind, wie gefühlt wie ein normaler Mensch. Das ist schon sehr beeindruckend.
Wenn wir das Thema gerade anschneiden, wollen wir da dann kurz einsteigen? Weil Cosplay-Wettbewerbe sind ja auch nochmal ein interessanter Eckpunkt des Ganzen.
Ja, hast du Fragen? Gerne. Ich habe keine Antworten.
Das ist immer gut. Nein, ich kann mich erinnern, dass ich einerseits von der Gamescom und andererseits von der, oh Gott, wie heißt denn die? Die hier in Berlin, die Animarco?
Das war mal die Animarco / MMC und jetzt haben die sich zusammengelegt zur MAX.
Okay, ich war da, als es Animarco hieß. Das ist eine ganze Weile her, irgendwie, keine Ahnung, 8, 9 Jahre. I don't know. War ja auch nur so eine winzige kleine Pups-Convention hier im Fontane-Haus, heißt das Ding, glaube ich.
Im wunderschönen MV.
Ja, ist wunderschön. Also an alle Berliner, die uns zuhören, ihr kennt es vielleicht. Das ist keine geile Gegend und das Haus war jetzt auch nicht so genial. Aber egal, es hat eine Anime-Expo reingepasst, so gesehen. Und da habe ich auch das erste Mal einen Cosplay-Wettbewerb gesehen und ich dachte halt so, Cosplay-Wettbewerb, okay, klar, da kommen Leute in Cosplay auf die Bühne und dann werden sie ganz stumpf beurteilt, weiß nicht, wer das beste, aufwendigste, coolste Kostüm hat mit den besten Features und was auch immer. Aber nein, also ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden Cosplay-Wettbewerb spricht, aber in dem, den ich gesehen habe, hatte dann auch jeder wirklich entweder was vorgeführt, was halt zum Play des Charakters passen würde, also irgendwie ein Typ hat einen Link-Cosplay gehabt und er hat dann wirklich auf einer, heißt das auf Deutsch auch Ocarina? Ihr wisst, dieses Instrument, hat dann da eine Melodie aus Ocarina of Time gespielt. Das war halt richtig cool. Der hat am Ende auch gewonnen, weil es das Aufwendigste war, so gesehen. Die anderen haben sich entweder bloß hingestellt, irgendwelches Lip-Sync gemacht oder, weiß nicht, so einen Showkampf hingelegt, der halt sehr panne aussah, weil es halt keine trainierten Showkämpfer sind. Nee, aber dass da halt doch nicht nur das Kostüm an sich bewertet wird, sondern auch Performance. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil das ja diesen Aspekt des Play aus dem Cosplay rauskitzelt, der vielleicht sonst auf Conventions eher zu kurz kommt, wenn man da durch die Gänge tigert und manchmal eventuell dann noch ein Fotoshooting hat. Aber das fand ich cool, weil du da ja dann auch richtig dir einen Plan machen musst, theoretisch eine ganze Choreografie ausarbeitest. Also da steckt ordentlich Energie hinter.
Ja, teilweise halt auch mit richtig Props, ne? Also ich habe einige Freunde, die viel an Cosplay-Wettbewerben teilnehmen. Wie gesagt, auch international. Und das ist tatsächlich immer eine Mischung aus Bewertung des Kostüms. Das wird aber meistens hinter der Bühne gemacht von den Juroren. Die schauen sich das dann wirklich von innen, außen, oben, unten, hinten und vorne komplett an und bewerten das danach, wie es verarbeitet ist und nach Ähnlichkeit zum Charakter. Und dann gibt es halt den Play-Teil. Also hat man meistens 1 bis 2 Minuten Zeit. Das ist eine vorgegebene Zeit. Man kann auch bei manchen Wettbewerben eine Lichtshow einreichen, einen Soundtrack dafür, also alles Mögliche. Und dann kann man entweder nur mit seinem Kostüm oder auch mit großen Props auftreten und das fließt halt auch mit in die Bewertung ein. Kommt dann, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, was für ein Wettbewerb das ist, zu welchen Prozentteilen. Also ich glaube, es gibt einige, bei denen zählt das Kostüm mehr als der Auftritt. Es gibt bestimmt auch welche, wo der Auftritt mehr zählt. Ja, und das ist schon cool auf jeden Fall.
Ja, also ich kann mich daran erinnern, war das jetzt Gamescom? Ich glaube, das war auf der Gamescom, wo Blizzard seinen eigenen Cosplay-Wettbewerb gemacht hat, was, glaube ich, Leon gerade eben auch schon angeschnitten hatte. Blizzard macht ja häufiger auf Conventions Cosplay-Wettbewerbe. Und da sind so krasse Sachen aufgetreten. Irgendwelche riesige Hämmer mit LED-Beleuchtung innen drin, die dann sich umswitchen konnte, je nachdem, wie der Hammer entweder gehalten, geschwungen, was auch immer wurde. Das
Flügel.
Wie viel Elektrik da drin steckt. Ja, Flügel ist auch noch so ein Ding, die sich dann einfach mal auf eine Spannweite von 3 Metern ausklappen.
Oh, wüsste ich überhaupt nicht, wie ich sowas herstellen soll.
Also die Mechanismen dahinter sind echt total abgefahren, aber was ich viel mehr respektiere, ist die Tatsache, dass das ja auch scheiße schwer ist. Und die den ganzen Tag damit herumlaufen, nur um ab und zu mal, guck mal, ich kann die aufspannen.
Vor allem darfst du das da drinnen nicht mal machen. Höchstens auf einem eigenen Cosplay-Bereich oder so. Ja. Aber wenn du durch so eine Conventions wie die Gamescom läufst, wenn du da so eine Flügel aufspannst, wirst dir das Ding sofort abgenommen.
Also ja, ich vor allem sagen, in so Bereichen, wo ganz viele Leute rumlaufen, denkst du dir dann so, bitte nicht, bitte nicht.
Also gerade für andere Con-Gänger sind solche Kostüme echt ein Ärgernis manchmal. Mhm. Also es gibt da so einen...
Also die Showrauben?
Ja, es gibt einen Präzedenzfall von der Konichi von vor, ich weiß es gar nicht, bestimmt 8 Jahre her. Konichi ist in Kassel, die hat einen riesigen Park hinten dran, der wunderschön ist, der aber halt jedes Jahr voll mit Menschen ist, weil weiß ich nicht, wie viele Leute sind auf der Konichi. Hunderte bis Tausende. Und da gab es halt eine Cosplayerin, die hat sich mit so einem weißen Kimono-artigen Zelt mitten auf die Wiese gesetzt und dieses Ding hatte ungelogenen Durchmesser von mindestens 5 Metern.
Ach du Scheiße.
Okay.
Ja. Und wir haben schon gewitzelt, ob wir das einfach als Picknickdecke benutzen sollen, weil war ja sonst keiner mehr da. Ich meine, das Ding war auch so groß, du standest da außen am Rand von ihrem Kostüm und hast ihr Gesicht nicht mehr gesehen.
Okay.
Ja, also vollkommen unnötig. Vollkommen unnötig.
Wie hat sie sich bewegt?
Gar nicht.
Sie wurde dorthin gesetzt und musste wieder abgeholt werden.
Bekannte haben das aufgespannt?
Ja, das wurde morgens beobachtet. Sie hat sich da hingesetzt. 2 oder 3 Freunde haben dieses Ding ausgebreitet um sie rum. Und ich weiß nicht, ob sie irgendwie eine Pipinella oder sowas da unten drunter hatte. Die hat sich den ganzen Tag nicht wegbewegt.
Einfach nichts getrunken den Abend davor und auch morgens nicht.
Oder einfach, bevor man sich hinsetzt, ein tiefes Loch unter sich buddeln, wenn man dann so im Schneidersitz drüber sitzt, dann passt das schon.
Also wenn dich so viel Stoff umgibt, dann sieht das ja am Ende auch keiner.
Ja, also sehe da gar kein Problem.
Außer du stehst daneben, denkst dir so, cool, ich wollte auch ein paar Bilder machen.
Ja, genau. Oder mich mal hinsetzen. Oder gerade über die Wiese durchlaufen.
Ja.
Aber nein.
Das einzige Problem, was mir tatsächlich passiert ist, oder uns so gesehen, habe das mit meiner Frau zusammen gemacht, auf der Gamescom 2000, was war ich das jetzt mal auf der Gamescom? Es fühlt sich so lang an. 2018 vielleicht? Ist ja auch egal. Irgendeine Gamescom. Man muss so eine leichte Balance finden zwischen Cosplay, was in der Menge nicht stört, weil du musst dich ja auch durch die Hallen bewegen. Du willst ja auch irgendwas sehen, obwohl du in Cosplay bist. Ist ja irgendwo klar, weil sonst bezahlt man nicht so viel Geld für die Gamescom. Und andererseits natürlich ein Cosplay, was nicht so extrem den Platz raubt, was Laura auch gerade meinte, wenn du mit so Flügeln durch den Gang läufst und dann, weiß nicht, springt dir plötzlich der Mechanismus auf und du schlägst den neben dir K.O. ist uncool.
Und was war dann die Gamescom für dich?
Genau, das war die Gamescom für dich und wahrscheinlich darfst du noch Schmerzensgeld zahlen. Nein, was wir gecosplayt hatten, war aus Uncharted, Nathan Drake und Elena, ich habe ihren Nachnamen vergessen, ist ja auch egal, spätestens in Teil 4 heißt sie auch Drake, weil sie geheiratet haben. Sorry für den Spoiler, falls das ein Spoiler war, ich glaube, die sind schon in Teil 3 verheiratet, ist ja auch egal, jetzt ist zu spät. Ich kann vielleicht noch einen Disclaimer davor hauen, nachher im Editing.
Trigger Warning,
Vorsicht, jetzt 1 Minute skippen. Nee, aber das Problem ist halt, es war halt ein super, super unauffälliges Cosplay. Sie hat eine weiße Bluse angehabt, ich dieses klassische grüne, ich habe den aus Teil 3 gecosplayt, dieses grüne Pulli.
War das nicht mal blau?
Ich glaube, es war grün. In Teil 4 war es auf jeden Fall blau. Ich hatte die Kette oben mit dem Ring. Ich hatte mir extra auch seine Gürtelschnalle und all sowas zusammengesucht. Wir sind da durchgestiefelt in so langen Cargohosen und fetten Stiefeln, weil der halt immer quasi in Vollmontur rumläuft. Das war furchtbar. Gamescom ist ja
irgendwie. Holz hattest du nicht, oder?
Nee. Allein schon wegen den Waffenregelungen. Das ist ja sehr anstrengend. Und ich wollte mir so ein Holz da eigentlich noch kaufen und ich hatte einen richtig coolen gefunden auf Etsy aus Echtleder mit so Metallschnallen und allem drum und dran. Aber erstens 200 Euro und zweitens, ja, das fiel mir so eine Woche vor der Con auf und das war 2 Wochen Anfertigung plus 1 Woche Lieferzeit. Upsi. Ja, upsi pupsi. Nee, aber wir sind durch diese ganze Convention gelaufen, in dem Cosplay über 8, 9 Stunden, ich weiß es nicht, ich glaube 8 Stunden oder so. Wir haben uns totgeschwitzt und niemand hat uns erkannt, wirklich niemand. Das war sehr deprimierend. Angie hatte sogar den Pressepass von Elena noch oben, also man hätte es theoretisch erkennen können. Ja, irgendwann kamen wir dann ganz deprimiert an so einem PlayStation-Mitarbeiter vorbei, der da am Stand stand, weil wir da Goodies haben wollten. Der guckt uns an, hey, seid ihr aus Uncharted? Ich so, Gott sei Dank, endlich, jemand hat uns erkannt, es war nicht völlig umsonst. Hätte den Typ so gerne umarmt, einfach nur, weil dieser Stress, ich meine, das war ein komplett zusammengekauftes Cosplay, aber trotzdem hat es halt Zeit gebraucht, das rauszusuchen, das zu kaufen und diese Schmerz, das 8 Stunden zu tragen, in dieser Hitze. Ja, und dann doch jemanden, der dich erkennt, das ist ein Segen.
Das stelle ich mir dann schon cool vor. Aber mal zum kompletten Gegenteil zu kommen. Laura, welche Cosplays haben besonders die Aufmerksamkeit auf die Kostümierten gezogen oder halt den Wiedererkennungswert gesteigert? Hast du da irgendwas?
Du meinst in der kompletten Szene jetzt?
Ja, was halt irgendwie aufgefallen ist durch, keine Ahnung, Kreativität oder besondere Farbenfrohheit, whatever, wo du halt besonders häufig angesprochen worden bist.
Also ich glaube, das, was so am häufigsten erkannt wird, ist generell Disney-Cosplay. Also egal, wo man jetzt unterwegs ist, auf Disney wird man immer angesprochen, vor allem immer so kleine Mädchen, oh, du bist doch die und die Prinzessin. Ich habe letztens Belle gecosplayt, also schön und das Biest. Und das ist immer kleine Kinder und Disney-Cosplay, super süß, immer auch ein super schönes Erlebnis. Und ich habe tatsächlich auch mal Ursula gecosplayt, die Meerhexe aus Ariel. Und,
wie hast du das mit den Tentakeln gemacht?
Ich habe.
Oder einfach nur schwarzes Kleid?
Nee, ich habe tatsächlich aus Kunstleder lange Tentakeln genäht und die dann einmal so rumgebogen und wieder an mich dran genäht. Also, dass ich quasi mit so eingerollten Tentakeln rumgelaufen bin. Ich hatte auch komplett Bodypainting. Und das fällt natürlich schon auf, so ein Kostüm. Und das war auf jeden Fall super cool.
Ariel-Cosplays sind immer ganz lustig auf den Conventions, weil sich dann die ganzen Mädels immer um den einzigen Brunnen oder Wasserstelle, die es da auf der ganzen Conventions gibt, prügeln. Natürlich darf dann auch keiner im Bild sein, keiner darf im Hintergrund zu sehen sein. Das ist immer herrlich, von außen zu beobachten.
Ich glaube, das ist generell bei Shootings auf Conventions so, oder?
Ja, aber das Ding ist halt, dass Ariel so speziell ist, weil es halt Wasser braucht.
Mhm.
Oder zumindest die Meerjungfrau-Version braucht Wasser. Und dann liegen die da immer auf den Steinrändern oder was es da dann gibt, lassen sich da fotografieren, wenn du da aus Versehen dann lang gehst, weil du auch in die Richtung musst. Da gibt es dann sehr schnell böses Blut.
Ja, nee, also wenn ein Spot geclaimed ist von einem Fotografen, dann wird der nicht mehr hergegeben. Die beißen sich daran fest, das gehört mit dazu.
Ja, das ist tatsächlich auf der LBM teilweise ein bisschen sehr anstrengend gewesen. Ich meine, du kannst wahrscheinlich mehr zu erzählen als ich, aber ich glaube, ich war 2 oder 3 Mal auf der LBM. Mhm. Und du hast ja die große Haupthalle, wo sich eigentlich alle Cosplayer tummeln.
Klar, weil Tageslicht da ist.
Ja, genau. Und sie gehen ja eigentlich, also die meisten, die da hinfahren, gehen ja auch nicht hin wegen der Bücher, sondern weil es ein Cosplay-Treffen ist, so gesehen. Ja. Und dann sitzen die da alle in der Haupthalle. Es ist völlig überfüllt. Du als Normalbesucher, ich meine, ich bin nie als Normalbesucher da gewesen, aber als Normalbesucher denkt man sich wahrscheinlich, was machen die ganzen komischen Freaks hier? Geht mir aus dem Weg, ich will Bücher gucken.
Ja, obwohl diese Manga-Anime-Convention, ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Unterpart jetzt heißt, der ist inzwischen ja ein in Anführungsstrichen abgespalteter Teil von der Leipziger Buchmesse. Also das ist ja nochmal ein extra Bereich, das wurde ja extra so festgelegt. Aber ja, sie blocken natürlich trotzdem alle die Haupthalle. Und vor allem blocken halt die Fotografen ganz schön die Haupthalle. Da gab es in den letzten paar Jahren ein paar kleine Probleme.
Darauf wollte ich ja auch ein bisschen hinaus, weil du brauchst natürlich für so einen Fotografen und ein Fotoshooting dementsprechend auch mehr Platz als eine Freundesgruppe, die auf einem Haufen nebeneinander sitzt, weil der dann im besten Fall, sag ich mal, seine Softboxen noch dabei hat und dann stellt er sich da groß auf, hat da 3x3 Meter Platz und du versuchst dann, halt auch da vorbeizukommen.
Es ist halt auch wirklich Bullshit. Also ich meine, ich fotografiere ja auch, ne? Und ich gehe vor allem auf Conventions zum Fotografieren und das Cosplayen mache ich quasi so nebenbei. Und ich brauche halt keine 5x5 Meter abgesteckt mit 6 Softboxen, um schöne Fotos hinzubekommen. Das ist halt nur Schwanzvergleich. Quasi.
Vor allem auf der LBM, wo du ja durch die Glasdecke super schönes natürliches Licht hast.
Ja. Vor allem also ich habe mal ein paar Bilder von so Fotografen gesehen, die sich da aufstellen. Erstens ziehen die halt immer nur die Mädels in den knappen Kostümen raus und fotografieren die. Ich meine, können sie ja machen, finde ich creepy. Aber sollen sie machen, was ihnen Spaß macht? Und zweitens sehen die Fotos halt alle gleich aus. Weil natürlich baut man sich sein Setup da auf, ne, was man dann den ganzen Tag benutzt und macht halt immer die gleichen Fotos. Das ist halt, wäre mir persönlich auch viel zu langweilig.
Ja. Fließt da eigentlich, also so ein bisschen Background-Wissen für mich finde ich ganz interessant, fließt da dann auch irgendeine Form von Geld, also dass man sich dann irgendwie, sag ich mal, als Cosplayer dann irgendwie die Fotos von, warte, nein, dass der Cosplayer die Fotos dem Fotografen abkauft oder der Fotograf die Bildrechte verkauft oder so, dass es einfach immer nur praktisch freiwillige Ebene auf allen Seiten.
Also, ganz schwieriges Thema. In anderen Ländern ist es tatsächlich so, dass da einiges an Geld auch fließt. Gerade in Amerika und in Japan, glaube ich, auch. Aber gerade in Amerika weiß ich halt, dass sehr viele Cosplayer sehr viel Geld auch in ihre Fotografen stecken. Und aus irgendeinem Grund ist es in Deutschland so ein Thema, wo sich die Gemüter dran spalten. Sagen halt, ja, es ist ja, ich meine, die Fotografen kriegen ihre Fotos und die Cosplayer machen halt die Kostüme und kriegen dann ihre Bilder und ich meine, es gibt ja genug, die es umsonst machen, warum sollte ich Geld in die Hand nehmen? Ich gebe ja schon so viel Geld für meine Kostüme aus. Das ist so Standpunkt von vielen und ich habe halt das Gefühl, in der Cosplay-Szene ist nicht viel Geld übrig, um seine Fotografen zu bezahlen. Was ich ein bisschen schade finde. Ja.
Aber so Aufträge oder so für sag ich jetzt mal, einen Publisher oder so, sowas hast du noch nicht gemacht?
Gibt es, glaube ich, auch, wie gesagt, nicht so richtig den Markt für, weil halt viele ihre Fotos auch umsonst einschicken oder rausgeben. Ich glaube, diese Kommerzialisierung von Cosplay, das kommt jetzt in den nächsten Jahren immer ein bisschen mehr. Auch das halt Aufträge von Firmen an Cosplayer rausgegeben werden, wo dann auch gleich Geld für einen Fotografen mit eingeplant ist. Aber solange es jetzt nur um den privaten Markt geht, ist da nicht so viel Geld für übrig.
Ich erinnere mich, darauf bin ich gerade gekommen, ich erinnere mich an ein Event, das war ein Hearthstone-Event, also das Kartenspiel von Blizzard, also das virtuelle Kartenspiel. Das hatte ein Event am Potsdamer Platz in Berlin vor ein paar Jahren und da hatten sie tatsächlich eine Cosplayerin engagiert, die eine Blutelfe gecosplayt hatte. Mit der hatten wir kurz geschnackt, also es ist einfach nur so, mir gerade noch so eingefallen, deshalb kam ich auch aufs Topic.
Na, was mir da jetzt direkt einfällt, war auch wieder Gamescom, dass Cosplayer, private Cosplayer, die Möglichkeit hatten, quasi sich vorzustellen am Stand von zum Beispiel Ubisoft, weil sie Assassin's Creed Cosplay hatten und die dann quasi einen Ganztagespass bekommen haben und so oft in die Kabine konnten, wie sie wollten und da halt so oft das Spiel antesten konnten, wie sie mochten. Was an sich ganz cool war, weil wir uns mit denen angefreundet hatten, weil ich ihn angesprochen hatte auf sein recht gutes Cosplay. Und er meinte, ey, habt ihr das Spiel schon gespielt? Nee, wieso? Nur wenn ihr wollt, kann ich euch reinbringen. Einfach so, ohne anstehen. Das war ganz nice. Also sowas kann ich mir, glaube ich, vorstellen im Privat-Cosplay-Bereich, wenn du auf Conventions bist, dass du dir entsprechend eventuell sogar Kontakt knüpfst, aber in erster Linie dann vielleicht ein bisschen einen besseren Tag hast, als ein Nicht-Cosplayer an einem bestimmten Stand, wenn du eben was von diesem bestimmten Stand dann cosplayst. Ist jetzt im Falle von im Gaming-Bereich vielleicht einfacher als im Manga-Bereich. Weiß ich nicht. Ich war, wie gesagt, nur auf der LBM und der Animako und da eben auch nicht wirklich im Manga-Bereich, sondern mehr so in den Haupthallen, wo sich die Cosplayer rumgetrieben haben. Aber ich glaube, im Gaming-Bereich ist das ein großes Ding, dass man dann schon versucht, bei dem jeweiligen Studio, Publisher vielleicht ein, zwei Goodies abzustauben oder vielleicht sogar dann auf dem Stand mit dabei sein zu dürfen. Das ist, glaube ich, dann sowas, da, damit kann man schon mal ein bisschen braggen, deutsches Wort, bitte hier einfügen.
Angeben.
Dankeschön.
Gern gesehen.
Ja, das finde ich ganz cool. Und was ich auch cool fand, deutscher Cosplayer oder Österreicher, aber egal, deutschsprachiger Cosplayer, der, glaube ich, relativ bekannt ist und auch mit vielen Publishern zusammenarbeitet, unter anderem CD Projekt und Ubisoft, ist Maul Cosplay. Ich finde den Namen immer noch bescheuert, aber es geht zurück auf sein erstes Cosplay und das war Darth Maul. Aber der Typ geht, glaube ich, gerade immer weiter durch die Decke.
Ja, der ist halt auch, ist einer der wenigen richtig bekannten männlichen Cosplayer. Also gibt ja irgendwie mehr weibliche Cosplayer, zumindest in meinem Blickfeld, die bekannt sind und auch wirklich Kohle für ihr Hobby bekommen.
Da kann ich jetzt wieder nicht mitreden, weil ich tatsächlich nur ihn kenne und seine Frau/Freundin, das weiß ich nicht genau. Aber ja, ich glaube, du bist da in dem Thema wahrscheinlich mehr drin. Wahrscheinlich gibt es mehr weibliche Cosplayer. Mhm. Vor allem, weil es, ich weiß nicht, ob es einfacher ist, aber es wird von Frauen häufiger gemacht als Männer. Das, was du vorhin erwähnt hast, das Crossplay, dass du als Frau eben auch mal einfach einen männlichen Charakter cosplayen kannst, wo, glaube ich, entweder bei Männern eine Schwelle im Kopf ist oder es eventuell anders angesehen wird. Wie gesagt, da weiß ich nicht, da bin ich nichts drin. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eventuell auf Unmut stößt.
Also in der League of Legends Community gibt es einen sehr bekannten männlichen Cosplayer, der weibliche Charaktere cosplayt.
Macht er das dann auch mit weiblichen Proportionen oder ist das dann so eine Mischung?
Ich sage es mal so, wenn du dieses Cosplay siehst, ahnst du nicht, dass es ein Mann ist.
Okay. Ja, gut.
Es sieht einfach super gut aus. Also sie existieren, aber ich denke mal, dass es nicht schon überall angenommen wird in den Communities. Also ich weiß, dass als er das erste Mal das gemacht hat, war es, haben die Leute sehr drüber gelacht, glaube ich. Es war mal halt so, guck mal, das würdest du nicht erwarten, dass es ein Mann ist. Und mittlerweile ist es so, oh, cool, er hat wieder ein richtig cooles Cosplay gemacht.
Das Ding ist, ich stelle es mir auch gerade jetzt, wenn man mal ein bisschen näher drüber nachdenkt, viel einfacher vor, als Mann eine Frau zu cosplayen, weil ich meine, dir dein Bart abzurasieren, dich eventuell zu schminken und dir von eBay oder Amazon Fake-Brüste zu kaufen, ist jetzt nicht so schwer, wie sich eventuell real existierende Brüste abzudrücken und sich ein Bart anzukleben, der realistisch aussieht, wenn ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also
ja, aber wenn du dann als Mann was cosplayst, wo man deinen Schritt sieht, da wird es dann schon wieder schwierig und schmerzhaft.
Okay, nenne ein Beispiel.
Naja, sagen wir, du würdest, weiß ich nicht, Diva aus Overwatch cosplayen. Mit eng anliegendem Anzug. So, da musst du das wegtapen, damit man nicht sieht, ob du Rechtsträger oder Linksträger bist.
Dann musst du halt in der Situation weniger gut bestückt sein. Ich habe keine Ahnung. Das ist der eine Punkt, wo man sagen kann, yes.
Gab es nicht irgendeinen Skin, wo sie auch eine Hotpants oder so trägt? Das ist dann vielleicht nicht ganz so.
Gibt es bestimmt. Gibt bestimmt auch ein Idol-Kostüm. Ja.
Es ist wahrscheinlich sowieso halt total individuell, weil es gibt wahrscheinlich Mädels, für denen fällt es einfacher, einen Mann darzustellen und Männern, denen fällt es einfacher, eine Frau darzustellen.
Wobei man mit Make-up ja auch richtig viel machen kann, ne? Also ich habe, weiß ich nicht, Freunde, die schminken sich, ziehen sich eine kurzhaarige Perücke auf und kleben sich ihre Brüste weg und dann siehst du nicht mehr, dass das eine Frau ist, die da drin steckt. Es sieht halt aus wie direkt aus dem Anime in die Realität übergewechselt oder so.
Da muss man dann auch echt ein Händchen für haben wahrscheinlich.
Ja. Ich kann's nicht.
Da fällt mir spontan auch, da dürfte Leon jetzt wahrscheinlich ein bisschen eher einsteigen, Borderlands-Cosplays ein. die sehen immer richtig beeindruckend aus, weil die ja die mit Make-up und auch auf der Kleidung diesen Cell-Shading-Look aus dem Spiel tatsächlich übernehmen. Die sehen dann wirklich aus wie gezeichnet und laufen dann rum. Das ist so ein Mindfuck, auf den ich immer noch nicht klarkomme.
Aber da gab es tatsächlich halt auch, muss ich sagen, da gibt es echt viele gute, aber auch ein paar, wo ich, wo es halt nicht, sage ich jetzt mal, milder ausgedrückt, nicht so perfekt aussieht. Da gehört auch trotzdem definitiv Skill dazu, das zu meistern, glaube ich.
Ja, natürlich gehört das Skill dazu. Aber ich meine, wenn du es hinkriegst, dann sieht es halt wirklich aus, als hättest du eine Figur aus dem Spiel genommen und in die reale Welt gesetzt. Ja. Und das ist immer so ein Ding, wenn man daran vorbeiläuft, da guckt man hinterher. Definitiv. Weil es ist einfach so ein anderer, weiß nicht, es ist so visuell anders, da kannst du gar nichts anderes, als hinterher zu gucken. Und hinterher gucken ist eine schöne Überleitung. Oder auch eher schlechte. Denn wir wollten noch ein bisschen das Thema aufdringliche Fans reinbringen und eventuell sogar Belästigungen. Und natürlich erstmal den Hammer vom Kopf. Ist dir das schon passiert? Hattest du schon Probleme auf Conventions, dass dir irgendwie Leute ständig hinterhergelatscht sind oder irgendwie ganz dringend ein privates Fotoshooting haben wollten oder sowas?
Ich hatte mal einen sehr aufdringlichen Catboy an mir dran kleben. Der hatte so kurze Leoprint-Pants an und Katzenöhrchen und weiß ich nicht warum, aber irgendwie ist er mir den halben Tag hinterhergedackelt und irgendwann habe ich mich dann jedes Mal versteckt, wenn ich den gesehen habe, aber der war nicht schlimm oder so, der war einfach nur irgendwie nervig. Ansonsten gibt es halt viele Fotografen auf Conventions, die irgendwie creepy sind. Also was ich schon an 50, 40 Jahre alten Männern mit riesigen Objektiven auf Conventions gesehen habe, die dann halt versucht haben, irgendwelche Mädels unter den Rock zu fotografieren, die garantiert noch nicht volljährig waren. Ungeil.
Ja,
gerade online gibt es halt auch super viele anzügliche Nachrichten, gerade an Mädels, die halt auch ein bisschen freizügiger cosplayen. Es ist schon unangenehm. Ich habe ja auch einen Foto-Account auf Instagram, wo ich quasi meine Cosplay-Bilder, die ich von anderen mache, poste. Hatte jetzt die letzten Tage League of Legends-Fotos von einer Freundin von mir gepostet. Und habe dann gleich eine Nachricht bekommen, so, schönes Cosplay, hast du nicht Lust, mal an einem privaten Kunstprojekt mit mir zu arbeiten? Und ich war so, nee, aber ich bin auch die Fotografin, also wenn du es wirklich so geil findest, dann lies wenigstens kurz den Text, der drunter steht.
Dafür haben die Gehirnzellen gefehlt.
Nicht genug Zeit.
Ich befürchte das auch.
Die Blutverlagerung ging zu schnell.
Oh Mann.
Ja, nee. Ja. Aber ja gut, daran hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht. Die Online-Belästigung, in Anführungszeichen, könnte oder ist wahrscheinlich wesentlich präsenter als tatsächlich auf Conventions, wenn du quasi dem Cosplayer Auge in Auge gegenüberstehst.
Ich glaub, meisten. Ja, obwohl da auch schon manchmal Hände hinrutschen, wo sie nicht hin sollten. Also die Szene an sich ist ja relativ offen und geht sehr schnell aufeinander zu. Und es muss noch nicht mal irgendwie von einem creepigen, gruseligen Typen an irgendein kleines Mädchen sein, aber was an Hände, an Brüste und Hintern wandern, wo sie eigentlich nichts verloren haben, einfach in Anführungsstrichen, weil in der Szene kann man das ja machen, ist halt auch manchmal ein bisschen unangenehm oder so. Angesprungen werden von irgendwelchen Fangirls, die den Charakter halt hypen, den du cosplayst. Du bist der, darf ich dich umarmen?
Aber mein Charakter ist mit deinem Charakter zusammen. Können wir mal ein bisschen inniger posen?
Okay, ich kenne dich nicht. Du hast wahrscheinlich nicht Zähne geputzt heute Morgen.
Oh Gott.
Leon, you don't know the convention life.
Ja.
I know the convention life, but different conventions.
Ja, gut.
Ja, ich weiß halt auch nicht, ob sich das irgendwie auf Games-Conventions unterscheidet, weil ich habe schon das Gefühl, dass die Szene an sich eine ganz andere ist.
Ist es.
Also sowohl beim Cosplayen als auch bei den Leuten, die halt nur so in Anführungsstrichen casual dabei sind. Aber ich habe das Gefühl, dass die Manga-Anime-Szene irgendwie schon anders eingestellt ist. Also auch, was wir eben angesprochen haben, zum Beispiel Crossplay gegenüber, also wenn Jungs dann auch mal Mädels cosplayen und nicht nur umgekehrt. Als auch einfach andersartigen Leuten gegenüber.
Ich glaube, da hast du durchaus recht, vor allem, wenn ich jetzt meine Erfahrung vergleiche von der Gamescom hin zu sowas wie Animaco oder LBM. Auf der LBM und auf der Animaco sind die Leute ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen aufgekratzter, ein bisschen energetischer. Die kommen da eher auf dich zu, die sprechen dich da eher an. Das hatten wir auf der Animaco als, nee, LBM. Die erste LBM, auf der ich war, da hatten wir aus Death Note Light und hatte Angel gemacht? Ich glaube, ja. Also wir hatten auf jeden Fall Light und, nee, wie heißt sie? Misa. Misa hat sie gemacht.
Misa.
Und mein Light-Kostüm war furchtbar. Wirklich furchtbar. Meine Perücke sah aus wie ein toter Hund. Der Rest wieder zusammengekauft. Das Sakko hat mir halb gepasst. Ja, egal. Ich war scheinbar der einzige Light auf dieser ganzen Convention. Und deswegen hatten sich irgendwann die Misas um mich geschart. Ja, das war dann so ein bisschen anstrengend. Vor allem ist der Charakter ja eigentlich blond und da kam dann so eine Schwarzhaarige auf mich zu und hatte dann extra noch so ein Schild selber geschrieben, von wegen, ich habe gehört, dass Kira schwarzhaarige Mädchen mag und deswegen habe ich mir die Haare schwarz gefärbt. Wo ich mir dann so dachte,
Text.
Okay.
Alright, I guess.
Ja. Weirde Gestalten in der Szene.
Ja, das war dann halt so ein bisschen seltsam, als ich dann da mit Angie stand, weißt du, sie halt auch in einem Misa-Kostüm, sie gehörte eindeutig zu mir. Und dann standen da 3, 4 andere Misas um mich rum und ich wusste halt nicht, wo vorne und hinten ist, vor allem, weil ich durch meinen toten Hund kaum was gesehen habe. Mir hingen die Fransen so in die Augen. Es war wirklich ganz furchtbar. Und der einzige Grund, warum wir uns überhaupt noch mal reingewagt hatten, war, weil wir einen Ryuk gesehen hatten. Mhm. Einen richtig guten. Und mit dem wollte ich halt zusammen ein Foto machen, weil es halt, ne, endlich mal dann so ein cooles Dreierfoto. Und dann kamen die ganzen Misas angerannt, weil die halt die ganze Zeit mit diesem Ryuk gechillt haben. Ja, man muss aufpassen, wenn man coole Fotos machen will und jemanden sieht, der aus der gleichen Fanbase kommt, passt auf, dass ihr nicht überrannt werdet, wenn ihr was Exotisches macht. Exotisch hier bei Death Note in Anführungszeichen. Aber es kann durchaus passieren, dass dann, obwohl euer Cosplay nicht das Beste ist, sehr viel ungewollte Aufmerksamkeit euch plötzlich entgegenstrahlt.
Ja, vor allem, wenn du halt einen männlichen Charakter als nicht so schlecht aussehender männlicher Typ cosplayst, ne?
Oh, danke schön.
Du bist wunderschön, Simon.
Ah. Kopf.
Ja, aber ganz ehrlich, also damit ist man auf jeden Fall ein Magnet.
Ich glaube, Leon wollte dazu noch was sagen.
Genau, wir hatten jetzt gerade, sag ich jetzt mal, negative Erfahrungen mit der Community oder etwas negative Erfahrungen. Ich wollte fragen, da ich jetzt nicht so häufig oder besser gesagt gar nicht auf solchen Conventions unterwegs bin, wie das ist mit der Interaktion zwischen Cosplayern. Es klingt so, als sei es immer sehr offenherzig. Ist das tatsächlich so, dass man halt wirklich sehr viel sich mit anderen austauscht? Oder ist es dann schon eher so, dass man unter seinen Freunden bleibt? Oder quatscht man immer wild drauf los andere Leute an oder wird angequatscht?
Kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Also am Anfang, als ich noch ein bisschen jünger war, und noch nicht die 30-jährige Oma, die ich jetzt bin ich halt auch viel rumgelaufen, habe viel neue Leute kennengelernt, einfach übers Ansprechen, über bestimmte Cosplays. So, hey, du cosplayst das Gleiche wie ich oder aus der gleichen Serie wie ich, lass mal ein paar Fotos zusammen machen. Und so sind halt auch voll coole Freundschaften entstanden. Momentan bin ich, wie gesagt, alt inzwischen und verbringe Conventions
momentan
eher so
momentan finde ich gut.
Ich werde wieder jünger, versprochen. Kommt dann so ab dem 50. Geburtstag. Dann nimmt es dann mental ab und regressiert wieder zurück. Ich befinde mich meistens in meiner Gruppe, aber selbst darüber lernt man eigentlich ständig neue Leute kennen. Und die Leute, die ich kenne, sind auch super offen, super nett. Man kommt einfach ins Gespräch und sei es nur erstmal übers gleiche Interesse und dann stellt man aber vielleicht fest, hey, man hat noch das, das und das gemeinsam. Ja, das ist mega nice. Also die meisten Leute sind echt einfach offen und nett und laden einen gerne ein.
Ich glaube, das ist aber, also Cosplay wird, glaube ich, eher von, kann man sagen, dass es eher von extrovertierten Personen so ein Hobby ist?
Also.
Weil du ja schon so ein Selbst, also du hast ja so einen selbstdarstellerischen Part, der ein großer Teil des Ganzen ist. Oder Ronja,
kann ich als introvertierte Person sagen, dass ich auch Cosplay gemacht habe?
Ja, natürlich.
Ich bin auch Internet hier.
Aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Du stehst halt in der Öffentlichkeit in dem Moment und du möchtest das da ja auch irgendwie, weil Cosplays macht man natürlich auch für die eigenen Fotoshootings, aber wie cool ist dieses Gefühl, wenn jemand zu dir kommt und fragt, ob er ein Foto von dir machen kann, weil er dein Kostüm so cool findet.
Das ist schon mega gut.
Das schon echt, das ist so ein Confidence-Boost, der ist, glaube ich, mit kaum was vergleichbar.
Ja.
Weil da fällt mir ein, meine zweite LBM, wo wir als Deadpool und Harley Quinn, ja, jetzt die DC- und Marvel-Fans springen sich gegenseitig an die Kehle, aber ist ja auch wurscht. Deadpool darf machen, was er will. Und weil ich kein ganzes Deadpool-Kostüm zusammenbekommen habe, haben wir quasi die College-Version der beiden gemacht, weil ich eine Deadpool-College-Jacke besitze. Dementsprechend war das Kostüm, sagen wir mal, nicht das klassische Deadpool-Kostüm, entweder so ein Morph-Suit oder tatsächlich so ein kompletter Anzug, weswegen es zwischen den 300 anderen Deadpools ein bisschen vorgestochen ist. Und da kam dann auch jemand auf mich zu und meinte, ey, das ist ja ein cooler Twist von dem Outfit, kann ich von dir ein Foto machen? Und das war so ein Moment, da dachte ich mir so, okay, du hast zwar eigentlich null Effort in dieses Cosplay gesteckt, aber dieses Gefühl, du wirst appreciated von einem random Typen, der einfach das cool findet, was du da gemacht hast. Das war geil.
Hast du eine Maske auf oder wie hast du das gemacht?
Ich hatte eine Maske auf, ja. Die hatte ich tatsächlich selber gebastelt. Die war furchtbar, weil ich habe mir so zwei Sturmhauben gekauft, quasi eine rote, eine schwarze und dann dementsprechend große Augenlöcher ausgeschnitten, das dann ineinander geklebt und ja, es war furchtbar. Aber es war die College-Version. Deadpool hatte damals auch kein gutes Kostüm, also was soll's.
Der Spider-Video, ich muss jetzt gerade an dieses Selfmade-Spider-Man-Wrestling-Kostüm denken von Peter.
Ja, ja, so ein bisschen. So ungefähr so kannst du dir vorstellen. Es sah sehr Selfmade aus. Ähnlich wie
hat
das. Wie das Joker-Cosplay, was ich auf der Gamescom gemacht hatte. Das war auch sehr, sehr self-made. Das Make-up war, die Haare waren mit so grüner Farbe angesprüht. Ich hatte die so halb im Gesicht. Aber auch da haben Leute gefragt, ob wir Fotos machen können. Das fand ich auch wieder cool. Wahrscheinlich einfach nur, weil sie meine Begleit-Harley Quinn hübsch fanden.
Ja, also Harley Quinn als Accessoire ist immer gut. Ich habe auch mal Joker gecosplayt. Und ich habe, glaube ich, auch nur so viele Foto-Anfragen bekommen, weil meine Harley echt gut aussah. Aber ich hatte wenigstens eine Perücke.
Ja, gut. Wir haben beschlossen, hey, die Haare sind doch fast okay, da machen wir ein bisschen Gel oder sowas rein, sprühen das Grün an, ist doch kein Ding. Und wie lange diese grünen Haare gehalten haben, oh mein Gott. Es war bloß so eine Karnevalsprühfarbe, aber die hat trotzdem irgendwie 2-3 Tage gehalten und ich musste dann irgendwie nach dem Wochenende wieder in die Schule und ja.
Ich hatte das mal für Halloween. Ich habe das, glaube ich, sogar dann nachts, da hatte ich lange Haare und habe die grün angesprüht und dann habe ich das irgendwie noch nachts um 4 Uhr morgens rausgewaschen bekommen, so halb.
Mit Tequila oder was?
Ich weiß nicht, in was für ein Zustand
Aceton.
Ich da war, aber gut möglich.
Oh, war ja, nee, aber das, ja, wie gesagt, dieses Gefühl, dann von jemandem erstens erkannt zu werden und zweitens angesprochen zu werden, ist schon irgendwie cool. Und natürlich sprichst du dann mit der Person auch. Also zumindest kann ich jetzt so von mir berichten. Wir haben dann relativ lange noch mit den Leuten gequatscht. Wenn ich Leute auf ihre Cosplay anspreche, dann sind die auch immer super offen und super froh, dass jemand mit ihnen darüber redet. Weil ich meine, du musst dir vorstellen, für diese paar Stunden, die du auf der Convention bist, da laufen ja 2, 3, 4, 5 Wochen, keine Ahnung, Monate, je nachdem, wie aufwendig das Cosplay ist, läuft da an Arbeitszeit rein. Und wenn du dann quasi über die ganze Conventions gehst und da in deiner Ecke stehst und niemand auch nur einen Hauch von oder einen Funken von Interesse zeigt, das ist dann wieder irgendwie traurig.
Was hier,
und da komme ich wieder zurück in mein Gamescom-Trauma.
Was hier übrigens auch eine Kunst ist, die wir, glaube ich, vergessen haben zu erwähnen, nicht nur wie aufwendig und groß das Cosplay ist, also ob man jetzt überhaupt nicht erkannt wird oder ob es halt schon fast nervig für die anderen ist. Was auch noch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, ist bedenken, wann man dieses Cosplay tragen möchte. Also vielleicht nicht den kürzesten Rock im Winter und vielleicht auch nicht den dicksten Wintermantel im Sommer. Es gibt Menschen, ich habe auf der Gamescom sehr dick
eingewickelte Menschen gesehen und ich hatte Mitleid, ein wenig, weil Gamescom vor allem ja ein prädestinierter, extrem schwüler Tag ist.
Mhm. August ist nie schön, was das angeht.
Stiefel habe ich selbst schon getragen an der Gamescom, ist nicht zu empfehlen.
Ich weiß nicht, ob ihr alle Aiden Pierce aus Watch Dogs 1 kennt. Ja, nein, vielleicht.
Der Typ in dem braunen Mantel.
Der Typ in dem braunen Mantel mit der Cap und dem Wollpullover und der Gesichtsmaske. Davon habe ich auch schon viele auf der Gamescom gesehen. Die hängen dann meistens in dem Cosplay Village rum. Aber auch die tun mir jedes Mal leid, wenn ich die nur sehe. Weil die schwitzen sich darunter runter 100% zu Tode.
Es gibt Leute, die bauen sich Kühlpacks in ihre Cosplays ein.
Das ist voll clever.
Daran habe ich tatsächlich jetzt auch gedacht. Hat irgendwie ein Kühlsystem oder so. Aber ich dachte nicht, dass man das wirklich umsetzt.
Aber also das ist voll smart.
Also gerade wenn man halt für so einen Convention-Tag in der Messehalle irgendwas trägt, was mehrere Schichten hat und lang und bedeckt von oben bis unten, dann ist es schon manchmal nötig. Ich glaube, es haben wenige die Skills dafür, sowas zu machen. Aber wenn man es kann, ist es auf jeden Fall, glaube ich, eine Rettung.
Müsste man nicht theoretisch einfach nur Taschen einnähen und da dann Kühlpacks reinstopfen?
Oder naja gut, wenn du einfach nur Kühlpacks aus dem Tiefkühler nimmst, klar, kannst du machen, aber das ist ja noch kein Kühlsystem. Und außerdem gibt es dann ja Feuchtigkeit und dann hast du Flecken auf deinem Cosplay und dann sieht es aus, als hättest du dir eingepinkelt.
Dann sind die Taschen halt mit Plastik ausgedeckt.
Ja, sorry.
Mach's doch nicht so kompliziert.
Kann sich halt wirklich Schwitzwasser bilden.
Ja. Ja, natürlich. Aber ich meine, willst du dir einen Ventilator in die Jacke stecken?
Also, ich stelle mir gerade so ein Liquid-Cooling-System für Computer vor, die man dann irgendwie auf dem Rücken hat.
Einfach so ein riesiger Messing-Passivkühler.
Das klingt nach irgendeinem Steampunk-Cosplay.
Das wäre eigentlich geil, ein funktionales Steampunk-Cosplay, was dich kühlt.
Ja, nur dass dann ganz vieles Aufwandes in das Kühlsystem läuft, was du preferably nicht siehst.
Dann hast du halt einen großen Steampunk-Rucksack auf dem Rücken, wo ein Akku-Staubsauger drin ist. Ist doch
und
kein
du schwitzt
Ding.
Nicht.
Doch, du schwitzt, weil du diesen scheiß Rucksack
und,
tragen musst.
Und jedes Mal, wenn jemand vorbeikommt, entschuldigen, kann ich ein Bild von dir machen? Du so, ja, aber ich möchte kurz zeigen.
Ich bin gekühlt.
Möchtest du mal deine
die
Hand
Situation
hier hinein?
So geil vor.
Ist das nicht schön?
Man könnte dann Eisverkäufer gleichzeitig sein.
Stell dir mal die Situation vor, du steckst richtig viel Arbeit da rein, dein Cosplay zu kühlen und hast dann so ein wirklich so ein Akku-Pack auf dem Rücken, um deine Lösung mobil mit Power zu versorgen. Und dann läufst du den ganzen Tag mit diesem Ding über die Convention und du schwitzt und das Ding kühlt dich. Und am nächsten Tag denkst du so, okay, Akku ist alle, ich habe keinen Bock mehr, das Ding ist übertrieben schwer. Läufst wieder über die Convention in dem gleichen Cosplay und du schwitzt einfach nicht, weil du nicht diesen fetten Rucksack mit dir rumtragen musst.
Das oder du hast diesen Rucksack an die ganze Zeit und du hast aber so einen richtig, aus irgendeinem Grund, einen richtig kühlen, verregneten Tag und du fröstelst so ein bisschen.
Auch kacke.
Aber gut, genug der Kühlungsfantasien.
Ich finde das Thema voll spannend.
Also haben wir da eine neue Nische entdeckt?
Ja, Kühlsysteme für Cosplays. Vielleicht ist das ein bisschen.
Warte, Moment, ich guck mal auf Etsy, ob dann ukrainisch.
Wahrscheinlich hätten wir das jetzt auch nicht ansprechen dürfen, weil jetzt klaut uns irgendwer die Idee. Dammit.
Kannst du noch schneiden, alles gut.
Nee, ich melde jetzt vorher ein Copyright an, bevor wir den Podcast rausbringen.
Deutsche Patentbehörde arbeitet bestimmt noch.
Also ich meine, an Furries kann man das bestimmt verkaufen, oder?
Oha.
True. Ja. Okay, das ist eine Marktlücke, da bleiben wir dran. Bald gibt's
Hat
dann
irgendwer
die
Lust,
Nerd-Talks
von euch da draußen
Cosplay
zu investieren?
Mit einem Euro seid ihr dabei.
Wir machen einfach ein Patreon oder ein GoFundMe oder einen was auch immer, GoGo, wie heißen die Dinger? Du weißt, was ich meine.
Oder ein OnlyFans und Simon postet Nacktfotos von sich.
Oh, ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich wusste, dass du auf OnlyFans, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich sage, oder wir machen einen OnlyFans, weil das Problem ist, also jetzt völlig off-topic, aber egal. Es hat im Entfernten was mit Cosplay zu tun, weil
es
Leute
gibt
auf TikTok.
Ja.
Ja, ich wollte gerade auf TikTok hinaus, weil ich bin neuerdings auf TikTok aus irgendeinem Grund. Da sind ja auch sau viele Cosplayer unterwegs. Und gefühlt, also ich weiß nicht, in welche Kategorie mich TikTok mittlerweile gesteckt hat, aber so bei jedem zweiten, egal ob männlich oder weiblich, steht dann in der Profilbeschreibung, ach übrigens, ich habe auch einen OnlyFans. Und das ist so irgendwie, ich weiß nicht, ob das gerade in Amerika wegen der Pandemie so ein Ding ist, ich brauche noch nebenbei Geld oder ich habe gerade keinen Job und ich brauche ganz dringend Geld. Ich mache halt mal einen OnlyFans.
Ja. Hey, Cosplay ist ein teures Hobby, man muss sich das irgendwie finanzieren.
Ja, klar.
Also wenn jemand meine getragenen Socken kaufen möchte, jetzt ist die Chance.
Jetzt ist die Chance, meldet euch bei Laura. Wir machen dann auch nachher noch so einen kleinen Shop auf, kein Ding. Okay, spätestens jetzt ist die Folge nicht mehr clean und muss geflaggt werden.
Demonetarisiert
Family werden. Friendly als, Content.
Als ob wir hierfür Geld kriegen lernen.
Ja, ich warte immer noch darauf, dass das
die Sponsoring-Anfragen jetzt bitte unten an die E-Mail-Adresse, die in unserer Webseite referenziert ist.
Dass das bei unserem Podcast-Tool, was wir zur Distribution all unserer Folgen nehmen, dass dann dort einfach so ein Cent aufploppt. Das wäre schon hart amazing.
An sich könnten wir das, um nochmal weiter auf Topic zu gehen, an sich könnten wir das machen. Ich meine, das ist ja vielleicht auch eine interessante Information für alle, die uns tatsächlich zuhören und die es bis hier noch durchgehalten haben. Wir haben theoretisch die Möglichkeit, über diesen Podcast, den wir machen, Geld zu verdienen. Wir müssten dann aber genauso nervig sein wie jeder andere, der mit seinem Podcast Geld verdient und Sponsored Segments einbauen. Das heißt, wir würden euch dann wahrscheinlich alle halbe Stunde präsentieren. Ach übrigens, dieser Podcast ist gesponsert von...
Hier, beliebiger VPN.
VPN.
Süd-VPN.
Von Brilliant.
Wow, Lea, wow. I'm sorry. Ja, nein, so, aber wir machen das ja nicht des Geldes wegen, das nicht existiert, sondern weil es uns Spaß macht und wir Spaß an der Freude haben.
Genau. Das heißt, so lange, bis du deinen ersten Cent verdient hast.
Ja, dann schlägt der Kapitalismus der vollen Macht ins Gesicht.
Sag uns doch mal, Laura, wie fühlt man sich denn, wenn man Geld mit YouTube verdient?
Das weiß ich nicht. Das ist bei mir auch schon eine Weile her.
Schade. Ich dachte, du kannst uns jetzt die tollen Insights geben, was wir falsch machen. Nein, ja. Aber zurück zum Cosplay-Topic. Leon wollte dazu, glaube ich, gerade was sagen.
Achso, nee, eigentlich wollte ich euch beide nochmal fragen oder euch drei, weil ich bin ja hier die, sag ich jetzt mal, die Jungfrau in dem Thema. Habt ihr noch irgendwelche coolen Cosplay-Stories für uns? Sonst würden wir zum nächsten Thema übergehen.
Ich glaube, ich habe alles
was
an
einer Convention
Stories
passiert ist.
Eine Story habe ich noch, die hat zwar nicht explizit was mit meinem Cosplay zu tun, sondern wir waren nur, wie gesagt, auf dieser einen Animako. Und da gab es was, wovon ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es das tatsächlich auch professionell gibt. Und zwar Anime-Theater, wenn man das so nennen möchte, Anime-Musical.
Okay.
Da hatte sich eine Cosplay-Truppe, eine professionelle Cosplay-Theater-Truppe, die wurde gebucht für die Animako und die hatte nach dem Cosplay-Wettbewerb einen Auftritt. Und zwar haben die, ich weiß nicht, ob es eine existierende Folge war oder ob die das selber geschrieben haben, den Anime und Manga D. Greyman, falls euch der was sagt, gespielt. Also die hatten halt alle dementsprechend das Cosplay von einem bestimmten Charakter an, hatten dann in der Kampfszene, die sie dann da gespielt hatten, auch LEDs an ihren Kostümen und extra Props, so große Waffen und so, und haben dann da eine ganze Folge, ich glaube, das ging wirklich so 20 Minuten, 30 Minuten, gemusicalt, gespielt, gesungen. Das fand ich tatsächlich echt interessant. Vor allem,
das klingt auch cool,
weil nach dieser Aufführung, die noch draußen Fotos gemacht haben oder von sich haben Fotos machen lassen, und ich war da auf dieser Convention in dem billigsten Assassin's Creed Kostüm, was man sich vorstellen kann. Also ich hatte mir von Amazon oder so eine Desmond Miles, der Zukunfts- oder Gegenwartsprotagonist aus Assassin's Creed, so eine Jacke gekauft. Der hat ja so eine schwarze Kapuzenjacke an, wo da das Adler Assassin's Creed Logo drauf ist. Und ich hatte mir eine versteckte Klinge selber gebastelt, weil ich damals noch nicht wusste, dass man die auch kaufen kann. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Schublade zusammengebaut hat, aber ihr kennt diese Schubladen,
Auszüge, ja. Die Ikea-Dinger.
Ja, das habe ich mir an mein Mittelalter-Lederarmband dran geknotet, geflochten. Das heißt, ich hatte, wenn ich meinen Arm so in einer ruckartigen Bewegung ausgeschleudert habe, dann fuhr dieser Schubladenzug da aus und das war meine Klinge. Wir haben von diesem Cosplay ganz crappige Handyfotos gemacht. Es war alles, also das war meine Cosplay-Entjungferung so gesehen. Aber, und jetzt kommt der Twist, der Hauptdarsteller von dieser Cosplay-Musical-Truppe, die dann draußen waren und Fotos gemacht haben, kam dann auf mich zu und meinte, ey, ist das Desmond Miles aus Assassin's Creed? So, ja, ich war halt übertrieben nervös, weil dieser Typ, ich glaube, das war ein Mädel, die einen Typ Cosplay hat, aber ist ja auch egal. Die kam dann auf mich zu und hat mich, eben gesagt, darauf angesprochen. Und ich kam mit dieser Aufmerksamkeit überhaupt nicht klar, weil ich mich halt so schlecht gefühlt habe für dieses unglaublich schlechte Cosplay. Und mir gegenüber steht so ein professioneller Cosplayer in einem richtig geilen Kostüm mit so einem gefertigten Arm und all sowas. Augen, Masken, Make-up, allem drum und dran. Ja, aber wie gesagt, auch in dem schlechtesten Cosplay kann man, wenn man Sachen cosplayt, die nicht so alltäglich sind, Aufmerksamkeit erregen. Auch wenn eure versteckte Klinge ein Schubladenauszug ist.
Also zum Thema.
Das funktioniert noch andersrum, indem man nämlich irgendwas cosplayt, was so seltsam ist oder so billo, dass alle kommen müssen. Es gab mal auf einer LBM die Naruto-Version als Mädchen gecosplayt, nur mit Wölkchen. Oh.
Wie hat sie die Wölkchen gemacht? Aus Pappe oder?
Sich Watte auf die Nippel geklebt.
Oh, wow. Wie ist sie überhaupt aufs Gelände gekommen?
Wahrscheinlich angezogen.
Das ist der Trick. So, aber Ronja wollte einhaken.
Zwei Geschichten, aber erst einmal zu dem Assassin. Lustige kleine Story von mir. Ich weiß nicht, ob jemand genau diesen Skin oder was auch immer kennt, den ich gecosplayt habe. Ich hatte einen Spell Thief Lux Cosplay. Und jetzt mal ganz von abgesehen, dass ich einen Zauberstab hatte, einen Gürtel mit Fiolen und ein fettes ledernes Buch an meiner Hüfte hängen, hatte ich unter anderem auch so ein kleines Cape. Und die beste Frage, die mir auf der Gamescom gestellt wurde, war, bist du ein Assassin? Und
ja gut.
Also möglicherweise habe ich mit meinem Zauberstab gewedelt und ihn angelächelt. Meinte, nein, ich bin eine Magierin.
Ja gut.
Ja, das fand ich irgendwie lustig, weil es ein beiges Cape ist, heißt es noch lange nicht, dass es ein Assassin's Creed Cosplay ist.
Ja, aber das ist halt wirklich so ein häufiges Ding. Da fällt mir noch eine Story ein. Entschuldigung, wenn ich hier alle abwürge. Ich hatte tatsächlich auch mal so eine Assassinenrobe mir gekauft. Auch eher so ein Billigding. Diesmal glaube ich dann ohne Klinge, weil ich die letztes Mal halt so blöd fand. Und ich bin damit auch dann über, das war LBM zweite, ist ja auch wurscht, bin ich da über die Convention gelaufen und ich habe den ganzen Tag versucht, andere Assassin's Creed Cosplayer zu finden und ich habe es einfach nicht hinbekommen, obwohl das hieß, es gibt sogar einen eigenen Raum, wo man sich treffen kann, um dann zusammen so Gruppenfotos zu machen, was ja scheinbar auch häufiger so ein Ding ist auf mehr so Cosplay-orientierten Conventions, dass es dann so Themenräume gibt. Und das Problem war, ich bin teilweise an den Leuten einfach vorbeigelaufen, weil man durch diese beknackte Assassinenkapuze nichts sieht, außer direkt vor dir. Du hast so einen Blickwinkelradius von 5 Grad nach vorn. Das ist alles. Als ob du so Pferdescheuklappen trägst. Das war genial. Ach,
weil du die selber aufhattest die ganze Zeit.
Genau, ich hatte die auf. Aha. Und alle anderen Assassin's Creed Cosplayer hatten die natürlich auch auf. Das heißt, man läuft, wenn man nicht gerade straight aufeinander zuläuft, aneinander vorbei, ohne sich zu sehen.
Das heißt, die Assassinen haben sich alle gegenseitig nicht gefunden.
Ja, was irgendwie ein bisschen traurig war. Aber mein Gott, was soll's. Und in dem Moment habe ich dann auch mir die Frage gestellt, wie der Typ in den Spielen jemals einen Kampf hat gewinnen sollen. Er sieht nichts. Er sieht bloß den Typen vor sich. Ach so. Er kann die Schritte und die Schwertbewegungen hören.
Ja, ja, er fühlt den Wind, den Leute durch ihre Bewegung verursachen, auf den Wangen. Und die Kapuze hilft ihm dabei, das zu kanalisieren.
Klingt eher wie ein Mönch.
Lassen wir das so stehen. Ein Kampfmönch.
Ronja, hattest du noch eine Geschichte für uns? Es klang gerade so danach.
Ja, auch eine lustige. Ich würde sie jetzt mal Dorf-Cosplay-Geschichte benennen. Und zwar muss man ja dann doch mal, wenn man Teenager ist und kein Geld hat für eine Übernachtung in einem besagten Gamescom-Städtchen, dann fährt man immer ganz früh dahin, damit man ja dann auch irgendwann, wenn dann Einlass ist, da ist. Und wenn man natürlich auch cosplayen möchte, fährt man auch im Cosplay dahin. Das Lustige ist aber, auf dem Weg zum Bahnhof in dem kleinen Städtchen habe ich nicht viele Leute getroffen. Aber diese zwei Leute, die mit dem Auto an mir vorbeigefahren sind, hatten es sich nicht nehmen lassen, anzuhalten, einmal zu wenden und dann nochmal neben mir zu halten, die Scheibe runterzurollen. Ich so, okay, vielleicht haben sie sich verfahren, ne? Bleibst mal kurz stehen, wendest dich ihnen zu. Und die Frage war, ist denn Karneval?
Aua.
Beste Frage.
Da muss man aber dann unterscheiden, ist es Unwissenheit oder ist es wirklich Boshaftigkeit?
Also ich weiß nicht, ob du im Sommer jetzt wirklich der Meinung bist, fragen zu müssen, ob Karneval ist.
Ja gut, ja gut.
Aber das Gleiche war tatsächlich auch direkt vor der Gamescom. Gab es Menschen, die komisch geschaut und doofe Fragen gestellt haben. Ich nenne sie jetzt mal die Normies, die ich fand die Fragen schon unverschämt, weil ich meine, das ist das nicht das erste Mal gewesen, dass die Gamescom in ihrer Stadt war. Man könnte sich vielleicht dran gewöhnen, dass solche Menschen hier rumlaufen. Das fand ich schon irgendwie fies und auch ein wenig demotivierend in dem Alter. schon sozusagen. Aber dazu muss ich sagen, ich habe möglicherweise auch für mein erstes Cosplay nicht das unauffälligste genommen, weil es ein Wolfsmensch war mit Wolfsohren und vor allem einem Wolfsschwanz. Ich hatte tatsächlich noch eine lustigere Begegnung in dem Cosplay im Zug nach Hause. Da wurde ich dann von einem netten Herrn gefragt, ob es denn ein Dinosaurier ist, den ich darstellen soll.
Kennst du nicht den Dinosaurier mit Wolfsohren?
Ich war auf jeden Fall ein flauschiger Dinosaurier, das kann man sagen.
Das sind die Besten. Aber schön, Ronjas Geschichte bietet mir den perfekten Überleitungsgrund, um über Vorteile für Cosplayer, nein, die Vorurteile gegenüber Cosplayern zu sprechen. Denn wir haben jetzt ja durch die Storys schon ein bisschen was mitbekommen, dass man häufig von, ich finde den Begriff gut, den Ronja gewählt hat, von Normies belächelt wird oder komisch angeschaut wird oder sogar darauf angesprochen wird, was denn der ganze Schwachsinn soll. Das ist mir, glaube ich, so noch nicht passiert, weil wir, wenn wir zu Conventions gefahren sind, immer ganz klar in Gruppen unterwegs waren. Und ich glaube, wenn du als Gruppe unterwegs bist, ist die Hemmschwelle für Normies größer, dich als Einzelnen anzusprechen.
Oder anzustarren.
Oder anzustarren, weil da ist halt eine Gruppe von mehreren Leuten, die werden schon ihren Grund haben, warum sie das tun. Aber ich glaube, dann könnt ihr ja mal, falls ihr was habt, noch so ein, zwei Storys raus. Ich meine, wir haben jetzt schon sehr viele Storys rausgeholt, aber ein bisschen Zeit haben wir noch.
Ich glaube, diese Frage nach, ist denn schon Halloween oder ist denn schon Fasching, ist so das Klassische, was kommt. Es ist meistens einfach nur, okay, ich habe jetzt was gesehen, was ich nicht kenne. Ich muss jetzt meinen Kommentar dazu abgeben, weil sonst platzt mir wahrscheinlich das Hirn. Von den meisten gibt auch viele, die wirklich interessiert sind und denen erkläre ich dann auch so ein bisschen, was das soll. Also gerade, wenn Convention-Tage sind und auch wenn man denkt, nach 10 Jahren sollten die Leute es mal mitbekommen haben, was hier passiert. Manche wissen es halt doch nicht und dann kann man das denen auch immer ganz nett erklären. Ich glaube, so ein typisches Vorurteil ist aber tatsächlich, dass es einfach ein kindisches Hobby ist. Weil Verkleiden gespielt hat man halt, ne, in der Grundschule und im Kindergarten. Wobei ich das halt gar nicht finde. Also gerade die ganze Arbeit, die da so reingeht, das möchte ich jetzt nicht unbedingt einem Kleinkind aufhalsen. Ich glaube, das wird nicht so. Ja, aber ich habe noch nie großartig Probleme mit Außenstehenden, in Anführungsstrichen, gehabt. Also es ist eher so Drama innerhalb der Szene.
Okay.
Was für Spiele darunter?
Okay. na, gerade am Anfang, so vor 10, 15 Jahren, gab es halt immer diese große Elitismus-Debatte. Also so, es gab halt noch nicht so viele Cosplayer, es gab nicht so viel Vernetzung übers Internet und dann gab es halt so ein paar Leute, die in der Szene halt sehr, sehr bekannt waren. Und denen wurde halt immer vorgeworfen, so, oh, das ist die große Elite und die gucken auf die ganzen kleinen Cosplayer herunter. Und zumindest die, die ich kenne, die da mit inbegriffen waren, waren halt so, ja, nee, nicht wirklich, interessiert mich eigentlich nicht, was du da machst. So nach dem Motto, also warum sollte ich auf dich runtergucken, ich kenne dich gar nicht. Aber das war halt immer so ein Vorwurf. Und in letzter Zeit gibt es halt auch viel so Social Justice Diskussionen innerhalb der Szene, auch übergreifend aus den USA nach Europa überschwappend, so Blackfacing-Diskussionen, ganz viele. Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall.
Ja.
Oder halt auch so, ja, Crossplay ist halt auch so ein Thema, wo manchmal ein bisschen die Alarmglocken schrillen, bei manchen offensichtlich aus irgendwelchen Gründen, ich weiß auch nicht so richtig. Aber gerade Blackfacing ist halt in den letzten Jahren ein ganz, ganz großes, schwieriges Thema.
Ja, wobei ich das auch gar nicht verstehe. Ich meine, also klar, Blackfacing verstehe ich, warum das ein Problem ist. Aber warum solltest du denn, wenn du einen Charakter wirklich magst und du nicht seine Hautfarbe hast, ihn nicht einfach als du selbst cosplayen dürfen? Das, verstehe ich halt nicht.
Also ich habe möglicherweise ein kleines Beispiel, was mich letztens erst beschäftigt hat. Und zwar spiele ich unter anderem halt eine D&D-Runde derzeit mit und spiele dort eine Drow, also eine Dunkelelfe. Und die Idee war, dass wir doch dann auch irgendwann jeder seinen Charakter cosplayen, wenn ich das mal,
darstellt.
Ja, jeder so seinen Charakter darstellt. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, wenn ich mit meiner jetzigen Hautfarbe das tun würde, dann wäre ich kein Dunkelelf. Dann wäre ich vielleicht ein Hochelf. Aber dann würde ich nicht den Charakter darstellen. Und gut, es ist jetzt eher so ein Grau, aber ist das dann schon Blackfacing? Oder soll man jetzt einfach sagen, okay, ich kann es nicht, ich darf es nicht?
Ich glaube, da kommt es immer ein bisschen drauf an, wen du fragst. Also es gibt ganz viele Antworten auf diese Frage und es gibt ganz viele Standpunkte. Und ich glaube, am Ende, so wie du es machst, machst du es verkehrt. Wenn du als Hellhäutigen einen Dunkelhäutigen cosplayst und dich schminkst, gibt es auf jeden Fall Gegenwind. Wenn du dich nicht schminkst, dann whitewashst du den Charakter, also dann stiehlst du ihm quasi seine Schwarzheit. Gibt Leute, die auch bei so Fantasy-Rassen argumentieren würden, also ja, es ist eine Fantasy-Hautfarbe. Klar kannst du das machen, auch wenn es dunkel ist, ne? Also gerade wenn es eher dieses Grau-Blau ist. Andere würden sagen, ja gut, aber dunkle Elfen sind ja schon ganz klar an damals, als es erfunden wurde, den schwarzen Teil der Bevölkerung angelehnt. Betreibst du dann nicht wieder Cultural Appropriation oder was weiß ich nicht was? Also wie gesagt, es gibt tausend Antworten darauf und am Ende muss man, glaube ich, einfach das herausfinden, womit man sich selber am wohlsten fühlt und was man halt denkt, verantworten zu können, in Anführungsstrichen.
Und vor sich selbst wahrscheinlich rechtfertigen kann.
Genau. Einfach. Genau.
Na, vor allem, wenn es jetzt bei euch in der einzelnen D&D-Gruppe ist und da, weiß nicht, eventuell Bilder gemacht werden die ja wahrscheinlich auch nicht großartig veröffentlicht. Also sollte man das wahrscheinlich dann in der Gruppe unter sich klären, wie das für die Leute in Ordnung ist. Und dann ist das, glaube ich, auch Privatsache und hat jetzt niemanden groß zu interessieren, denke ich mal. um da jetzt mal so einen Deckel drauf zu machen. No. Wobei dieses Thema halt auch, wie Laura schon meinte, da gibt es super viele Standpunkte zu. Theoretisch könnte man daraus ein eigenes Podcast-Thema machen, aber ich glaube, dafür sind wir erstens nicht genug drin und das könnte sehr viel Backlash erzeugen. Und wir wollen ja eigentlich mehr so ein freundlicher Podcast sein. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, wir machen auf das Thema Vorurteile den Deckel drauf und können noch über eventuelle Lieblingsprojekte sprechen. Entweder schon umgesetzt, vielleicht gerade in der Umsetzung oder geplant, das ist mir dann an der Stelle wurscht. Ich kann auch gerne anfangen, wenn ihr noch kurz Zeit zum Überlegen braucht. Mein Lieblingsprojekt, was ich bis jetzt gemacht habe, war tatsächlich Deadpool. Einfach, weil das so ein bisschen mein eigenes Ding war. Also ja, es gibt sehr viel Fanart von Deadpool in irgendwelchen College-Situationen oder so. Fanart gibt es so gut wie von allem. Aber das war so ein bisschen mein eigenes Ding. Da habe ich selber Sachen gebastelt, da habe ich selber, wir sind auch mit so klischeehaften Kaffeebechern rumgelaufen, wo unsere Namen dann falsch drauf geschrieben waren und so. Ich hatte einen Rucksack in Form von Captain Americas Schild, mit dem ich durch die Gegend gelaufen bin, wo ich dann, hätte mich jemand drauf angesprochen, gesagt habe, den habe ich halt Cap geklaut, weil ich selber keinen Rucksack habe und der Nerd mich mal in Ruhe lassen soll, so nach dem Motto. Das war so ein bisschen so ein Charakter, mit Deadpool kann ich auch so auf privater Ebene sehr viel anfangen, dieses, wie nennt man das, dieses feuchtfröhliche durchs Leben gehen, wenn du versuchst, mir dumm zu kommen, dann juckt mich das nicht. Und das war so bis jetzt mein Lieblingsprojekt, weil es einerseits so eine persönliche Komponente hatte, eben das selber Gestalten, das Ausweiten dieses Charakters und auch weil, ja, ich einfach, glaube ich, Deadpool mit als mein Lieblingscharakter einordnen würde, was die Comic-Buch-Manga-Szene jetzt angeht. Bei Games reden wir ganz woanders drüber, aber so was die Buchreihe angeht, ist Deadpool, glaube ich, mein Lieblings-Anti-Held, muss man ja sagen. So, aber ich hoffe, ich habe euch jetzt genug Zeit gegeben zum Überlegen. Also, immer raus damit.
Ja, ich würde mal starten. Ich sitze gerade an einem Cosplay, worauf ich mich super, super freue. Und zwar ist es eine Alice im Wunderland-Version. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich am Anfang meiner Karriere sehr viele Jungs gecosplayt habe und erst in den letzten Jahren anfange, Mädels zu cosplayen und habe halt super viele Schuluniformen gemacht und würde gern seit Jahren schon mal was richtig Aufwendiges machen mit ganz viel Bling und ganz viel Spitze und Gedöns dran, was so richtig niedlich und over the top ist. Und da bin ich gerade dabei, mir meinen Schnitt zusammenzubasteln. Ich habe auch schon ungefähr 20 Kilo Spitze und Perlen gekauft und das wird ein riesengroßes Monster und da freue ich mich mega drauf.
Klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich hatte bloß jetzt, hättest du nicht gesagt, niedlich und völlig over the top, hätte ich mit so einer eventuellen Alice Madness Returns Version gerechnet.
Das wäre auch mega geil.
Das wäre, glaube ich, auch was dir ganz gut stehen würde, so einen leichten blutigen Touch da noch dran, könnte man als Halloween-Version dann überlegen.
Einmal schön die ganze Spitze in Kunstblut tränken. Damit sich der Aufwand auch gelohnt hat.
Genau. So wird's gemacht.
So wie nach so einem Hochzeitsshooting. Trash your dress. So einmal auf der Convention angezogen und jetzt kann ich es auch in Kunstblut kippen.
Naja, 200 jetzt Stunden investiert egal in das Kleid und hups, jetzt kann ich es für nichts anderes mehr benutzen.
Aber egal.
Wer hat, der hat. Hä?
So ist es. Na gut, Ronja, hast du noch eins?
Tatsächlich für mich gerade ist das jetzige Original Character sozusagen mein Liebling, was, glaube ich, verschiedene Gründe hat. Also zum einen, weil ich Geld habe, was ich investieren kann. Ich meine, früher war das so, okay, ich gehe zum Stoffladen und hole mir zwei verschiedene Stoffe und daraus muss ich mir jetzt was basteln, weil das waren mein Taschengeld für den Monat. Und jetzt, wo man tatsächlich anfängt, Geld zu verdienen, kann man dann auch die schönen Stoffe benutzen. Und tatsächlich habe ich mir auch so einen kleinen, ich habe mir echt viel Mühe bislang gegeben, so ein bisschen herauszufinden, weil ich meine, das D&D hat ja auch ein kleines Setting sozusagen von der Zeit her. Es ist ja meist so ein bisschen Mittelalter angehaucht. Und das heißt, ich habe relativ viel Zeit investiert, herauszufinden, was jetzt mal in unserem Mittelalter so für Stoffe verwendet wurden.
und versuche halt ein Outfit damit zu kreieren. Und mein Charakter ist eine Druidin. Und das macht mir sehr viel Spaß, einfach mit den Farben und so herumzuspielen und am Ende irgendwas zu kreieren, was ich noch nicht genau weiß, was es am Ende wird, aber alles, worauf ich Lust habe, irgendwie zusammenzuschmeißen, zu sagen, gut, das ist sie. begrüßt sie, also heißt mich willkommen in dem Charakter, das bin jetzt ich.
Also, aber ganz ehrlich, da hast du natürlich auch super viel Freiheit, ne? Weil es ist ja dein Charakter. Du kannst ihn ja theoretisch ausschmücken, wie du möchtest. Das ist natürlich richtig cool.
Genau das finde ich halt daran, macht mir halt total viel Freude, weil was ich halt früher auch tatsächlich bei Cosplays Gang gemacht habe, ich habe es nicht 1:1 gemacht. Also wenn es jetzt bei irgendeiner Bewertung bei irgendeiner Jury vorliegen würde, dann würden die wahrscheinlich sagen, huch, ja, also man sieht es, aber es ist jetzt nicht so wirklich der Charakter. Und ich denke mir nur so, Geldmangel und so ein bisschen Fantasie.
Kreative Freiheit.
Ja. Und tatsächlich habe ich jetzt halt das Gefühl, das dieses Mal halt wirklich so umsetzen zu können, wie ich es mir ganz gerne haben möchte. Und am Ende kann mir keiner sagen, hey, das hat der doch gar nicht. Ich kann sagen, doch, hat sie.
Das ist so inakkurat. Aber da fällt mir noch ein Thema ein, worüber man auch widersprechen könnte, aber damit könnten wir wahrscheinlich keinen eigenen Podcast füllen, weil wir da nicht die Erfahrung haben, ist LARP oder Live-Action-Roleplay, was mir jetzt da in dem Zusammenhang einfällt, weil ich auch schon häufiger auf so Mittelalter-Festivals war, auch einmal in Verkleidung. Das war auch ein ganz cooles Erlebnis, aber das ist ein komplett anderer Topf.
Also
vielleicht irgendwann, wenn jetzt hier die aktuelle Situation sich ein bisschen aufhält, wäre das schon irgendwas, was man mal machen könnte.
Ja, also tatsächlich habe ich vielleicht im Hinterkopf auch das Kleid, was ich da für meinen Charakter schneidere, am Ende das sogar auf LARP getragen werden könnte. Also,
okay, ich sehe schon. Wir machen ein Nerd Talks Vlog für ein Mittelalter-Fest.
Es ist schon Interesse da.
Okay, ist eingeloggt, machen wir. Cool. Ja, ich glaube, da Leon kein eigenes Projekt im Kopf hat, über das er jetzt schwärmen könnte, machen wir an dieser Stelle auch Feierabend. Ich meine, wer wirklich bis jetzt noch dabei ist, dem sei ein sehr großes Lob ausgesprochen. Wir haben 1,5 Stunden über Cosplays hin und zurück gesprochen. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann freuen wir uns natürlich sehr, dass ihr so lange mit uns durchgehalten habt. Und würden euch an dieser Stelle auch bitten, einerseits natürlich, wie immer, wir sagen es immer wieder gerne, unseren Social Media ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Die fühlen sich sehr alleine, da ist noch nichts los. Natürlich auch auf nerdtalks.de zu gehen, um einerseits den Beitrag zu sehen, den wir für diesen Podcast und für alle anderen Podcasts haben, wo ihr dann auch Bilder seht von Laura. Eventuell krame ich noch ein paar Cosplay-Fotos von mir raus, wenn ich sie finde. Vielleicht auch nicht. Vielleicht traue ich mich auch nicht, wer weiß. Und ihr werdet, ich kann immer noch keinen Termin sagen, aber ihr werdet da auch den Beitrag zu 3D-Druck sehen von Kevin, den ihr in der letzten Folge gehört habt. Also wenn euch das interessiert, nerdtalks.de ist der Punkt, wo ihr hin müsst. Und vielleicht an dieser Stelle auch noch erwähnt, wir können natürlich auch noch ein bisschen Werbung machen für Laura. Oder Laura macht an dieser Stelle Werbung für sich. Ich glaube, das ist einfacher.
Ja, hallo, ich bin Laura. Ihr findet mich auf YouTube, wenn ihr das möchtet. Da gibt es auch ein bisschen Content zu Cosplay und Lolita, wenn ihr sucht, unter Laura von Krone oder auf Instagram unter Mademoiselle Krone oder auch Krone Fotografie, wenn euch meine Fotos interessieren.
Auch das landet alles im Nerdtalks Beitrag, deswegen, wenn ihr das sehen wollt und nicht wisst, wie man Mademoiselle schreibt, dann hilft euch entweder Google oder die Verlinkung auf nerdtalks.de.
So. Oder ihr hättet im Französischunterricht besser aufpassen sollen.
Nicht jeder von uns hatte Französisch.
Allgemein wissen.
Entschuldigung. Na gut, wie gesagt, ich bedanke mich bei Laura dafür, dass du so ein wundervoller Gast warst und dir die Zeit genommen hast, das mit uns zu machen. Natürlich auch bei Ronja für ihr erstes Debüt im Podcast. Ich hoffe, du bist ab jetzt häufiger dabei, weil diese, ich merke hier, dir ist so eine Dreierkombination, aus der wir ganz gut was machen können. Es fühlt sich wieder so ein bisschen dynamischer an, als wenn, in Anführungszeichen, nur Leon und ich das machen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du Bock hast, noch ein paar Folgen mit uns zu machen. Und natürlich danke an Leon und danke an alle jetzt noch verbliebenen Zuhörer, die bis zum Ende mit uns durchgehalten haben. Und damit sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wiederhören.
Tschüss.